Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 728. Heute mit der Review zu AEW Full Gear 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, Markus, und das Team AEW sieht heute ein bisschen anders aus. Wahrscheinlich auch ein bisschen grüner, weil ich glaube, der David, der hängt noch über dem Klo zu Hause.
Ja, also der hat, glaube ich, gestern Nachmittag oder Vormittag schon hat er gemeint, er wird den Review bzw. das Live-Gucken nicht schaffen. Ja, und jetzt sind wir in der Kombination wieder am Start, wie schon letzte Woche. Also du bist hier die doppelte Krankenvertretung.
Ja, aber richtig. Shaggy ist krank, dem geht's inzwischen wieder besser. Also Entwarnung an der Stelle, der soll sich noch was schonen, nachdem er ja zwischendurch mal ein bisschen weg gewesen ist. Ja, und jetzt David, er schrieb mir wortwörtlich, liege komplett flach, alleine 17 Mal übergeben. Ich würde gern wissen, ob er so an seinem Klo so Kerben reingemacht hat, weißt du, so oft habe ich mich übergeben, aber das ist eine andere Thematik. Genau. Wir machen heute die Review und es sind ja wieder fleißige Pay-Per-View-PLE-Wochen, jetzt Full Gear. Kommende Woche haben wir dann die Survivor Series am Start. Dazu gibt es natürlich dann auch hier die Preview und auch die Review zu einer ähnlichen Uhrzeit wahrscheinlich wie jetzt auch diesen Podcast, weil der Kai noch auf Achse ist. Das heißt, wir werden erst abends aufnehmen können, aber kommt auf jeden Fall. Und wenn ihr uns mögt und gerne noch mehr von uns haben möchtet, gerne bei Patreon vorbeischauen, wenn ihr gerade keinen Account habt oder wenn ihr vielleicht gesagt habt, mal gucken, ich mache eine kleine Pause. Wir haben gerade natürlich auch Black Week und bei der Black Week könnt ihr was sparen. Code, Wort, Promocode, Headlock 2025, dann gibt's nämlich 25% Rabatt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf einstellen. So, Markus, aber ich würde sagen, wir gehen rein in die Show, weil wir wissen auch, dass natürlich AEW-Shows ein bisschen länger sind. Wir haben insgesamt 13 Matches an der Zahl und wir starten wie immer mit der Zero Hour, beziehungsweise dann im Anschluss dem Tailgate Brawl. Und die Show wurde eröffnet von einem Four-Way-Tag-Team-Match. Es ging um nichts Geringeres als $200,000. Da traf die Bang Bang Gang auf Max Caster und Anthony Bones. Don't call them the Acclaimed. Wir haben Big Bill und Brian Keith. Don't call them the Family Tree. Nee, wie ist er nochmal? The Learning Tree.
Learning Tree.
Der Family Tree war wohl anders, genau. Und wir haben natürlich die Outrunners noch mit am Start. Flott geführtes Match, bei dem auch, wie David und ich das schon in der Preview erwartet haben, natürlich die Geschichte zwischen Max Caster und Anthony Bowens im Mittelpunkt stand. Da sah es am Ende auch so ein bisschen so aus, als wenn die beiden hier wieder zusammenkommen könnten. Max Caster hat auch hier das Scissorn angeboten, das hat natürlich dann nicht geklappt. Und ja, schlussendlich hat diese Unstimmigkeit im Team dann für die Niederlage von Caster und Bowens gesorgt, weil dann konnte Juice Robinson abstauben, hat Anthony Bowens eingerollt, 1, 2, 3 vorbei. Also die Bang Bang Gang auf jeden Fall ein bisschen reicher an diesem Abend geworden, Markus.
Ja, sie können jetzt, Juice Robinson hat es zuletzt angekündigt, sie können das jetzt in ihren steuerbegünstigten Pensionsfonds investieren, diese $200,000. Also die haben ja hier konkrete Pläne, was sie mit dem Geld auch anstellen wollen.
Völlig gut. Über das Match selber muss man jetzt nicht so wunderviel sagen. 8 Minuten, das war flott geführt, es ging schnell hin und her, war ganz unterhaltsam. Länger war es dann bei dem, sag mal, Promi-Tag-Match, was schon vorweg angekündigt worden ist, weil, glaube ich, das erste Match sogar, was auf der Card war. Wir haben Boom and Doom, also Big Boom, AJ und QT Marshall gegen Roppongi Vice, also Rocky Romero und Trent Barretta, die sind der Teil der Don Callis Family, dürfen wir nicht vergessen. Aber Markus, auch Boom and Doom haben sich hier große Unterstützung an Land gezogen. Und ich meine nicht den Rizzler und auch nicht Big Justice.
Genau, wir haben nämlich Paul White, den ehemaligen Big Show, mal wieder gesehen. Der war da am Kommentar und hat ja dann auch noch eine tragende Rolle gespielt. Also das Match war jetzt auch, wie man es eben von Big Boom kennt. QT Marshall jetzt mittlerweile ja vom Feind zum Freund geworden, ging knappe 12 Minuten. Und ja, es wurde dann hier draußen, Big Justice wurde hier ja in Bretouille gebracht und Paul White hat sich dann hier eingeschalten und hat hier auch noch einen Knockout-Punch wieder gezeigt, mal gegen
ganz genau, Trent Barretta. Schlussendlich dann eben hier der Sieg. Erneut. Also ist Big Boom AJ, ist der Gute noch, eigentlich ist der, hat er eine Siegesserie? Ist er Goldberg 2.0?
Ich muss jetzt mal nachschauen, wie sein Rekord ist. Sekunde, aber das kriegen wir raus. Aber ich glaube, der hat bisher Ja, der hat bisher, also von den 4 AEW-Matches hat er alles gewonnen bisher. Ja.
Siehst du, war mein Bauchgefühl doch richtig irgendwie, weil immer, wenn ich den sehe, dann sagen wir, hey, das war ein überraschend unterhaltsames Match. Und irgendwie kommt man ja auch auf Big Justice und den Rizzler inzwischen klar. Und ja, am Ende, wie gesagt, gab's dann halt eben noch den Knockout-Punch und dann noch einen doppelten, ich glaube, es war ein doppelter Doomsday-Device, was in der Richtung. Also von daher wurden dann hier die Roppongi-Device dann doch relativ klar abgefertigt, auch wenn es vorher in eine andere Richtung ging.
Davor hat man noch gesehen, ganz kurz, ein Segment mit Samoa Joe, wo er auch das Ops-Dojo vorgestellt hat. Die haben ja dann später auch nochmal im Main Event eine kleine Rolle gespielt. Und nach dem Match hat man nochmal hier die Young Bucks, Josh Alexander, Don Callis, wo auch nochmal Don Callis gesagt, also die Young Bucks und Mark Briscoe werden hier heute offiziell zur Family stoßen und wurde dann auch mal drüber informiert von Alex Marvez, dass Okada noch nicht da ist. Und Callis hat gesagt, ja, er hat Reiseprobleme, der muss ja hier irgendwie, glaube ich, mit seinem Bentley durch den Feiertags- oder Nachmittagsverkehr in New York oder in New Jersey. Hat sich da noch nichts anmerken lassen. Und ja, dann ging es eigentlich schon zum ja fast letzten Match. Eddie Kingston und Hook gegen die Workhorsemen. Ich glaube, da braucht man nicht wahnsinnig viele Worte verlieren. Das Match ging 1:48. Hook, Weg zum Ring, kurz angegriffen, Comeback gemacht, Suplexes, Tag zu Eddie Kingston, Doubleback-Suplex. Und dann ging es schon weiter mit dem Red Rum und das Match war auch schon wieder vorbei.
Genau, deswegen, den Pinfall hat Eddie Kingston geholt und Hook hat dann sozusagen Drake noch hier in den Red Rum genommen, um ihn festzuhalten sozusagen. Ich habe gerade übrigens bei dem Match zuvor gesagt, es war ein Doomsday-Device, es war ein Blockbuster. Nur der Vollständigkeit halber. Und da müssen wir jetzt gleich eigentlich schon hier die Überleitung fast schon machen, ne? Wir haben das, als nächstes haben wir das CMLL World Trios Championship Match mit El Sky Team, Mascara Dorada, Neon und Mystico. Und die trafen ja hier auf die Don Callis Family mit Kazuchika Okada und Konosuke Takeshita und El Hechicero. Und ja, Markus, wie du gerade schon gesagt hast, ne, da war ja der gute Okada noch nicht da. Deswegen ist Don Callis erstmal mit Takeshita und Hechicero zum Ring gekommen. Da ging es dann aber relativ schnell dann eben auch zur Sache und vor allem hat man dann diesen zahlenmäßigen Nachteil, den ja die Don Callis Family hat, relativ schnell in einen Vorteil umgewandelt fast schon, weil man hat ja erstmal Mystico aus dem Match genommen.
Genau, der erste Mal, da wurde die Schulter attackiert, also in den Ringpfosten mit einem Stuhl oder auf einen Stuhl, Arm war da noch ziemlich verdreht, die Ärzte haben ihn dann mal Backstage gebracht, dann war es ja sozusagen eigentlich ein Tag-Team-Match. Bis dann, das war jetzt ähnlich wie schon beim letzten Mal, als wir hier FTR und Jetspeed hatten, sozusagen, dass das Zeitfenster von Tailgate Brawl im TV war aus. Das heißt, man hat sozusagen dieses Match hier in den Pay-Per-View-Start mit reingenommen und dann war sozusagen auch Herr Okada bereit anzutreten. Als der Pay-Per-View losging, kam er dann gemütlich mit dem Sportwagen mal in die Halle gefahren und hat sich dann nochmal seinen Entrance einspielen lassen und ist dann auch mal gemütlich zum Ring marschiert. Und dann ist auch relativ schnell Mystico wieder zurückgekehrt und dann hatten wir hier wirklich wieder 3-3.
Ja, und Markus, du hast auch in der Preview gesagt, das ist hier schon ein früher Kandidat auf der Card für ein mögliches Match of the Night. Hat's denn dann für dich das gehalten oder war es einfach nur so ein Story-Match? Weil natürlich, hey, Surprise, Takeshita und Okada haben sich natürlich nicht vertragen, da ist einiges daneben gegangen, es gab Schubserei, sogar einmal gegen die Rainmaker Lariat daneben und hat hier Takeshita getroffen. War es für dich das, was du erwartet hast oder hast du gedacht, da geht noch ein bisschen mehr?
Ah, ja, schwierig. Also wir haben ja gesehen, Mascara Dorada zuletzt irgendwie mit dem AEW-Ring nicht so gut klargekommen bei einem Match mit Okada. Ja, also es war schon ein sehr gutes Match. Vor allem Mascara Dorada und Neon haben da natürlich auch gezeigt, was sie alles können. Es war halt jetzt nicht der Arena Mexico 30 Minuten Main Event. Also das Match ging so 13 Minuten 44 und es war natürlich sehr stark auf diese Storyline zwischen Okada und Takeshita, die sich da immer wieder auch wirklich angegriffen haben. Also ich glaube, Takeshita wurde einmal wirklich von Okada aus dem Ring geworfen, dann gab es wieder diesen versehentlichen Rainmaker, dann wollte ja auch Takeshita den Brainbuster wollte er zeigen, wo dann aber Okada, ich glaube, es ging da gegen Neon, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo Okada ihn dann wieder nach unten gezogen hat, dann will Okada einen Move zeigen, Das war dann der Spot, wo sozusagen der Rainmaker gegen Takeshita gab. Dann gab es nach draußen von Neon und Dorado, weil die waren Okada und Takeshita sozusagen beide außerhalb des Rings, gab es dann doppelte Moonsaults nach draußen und ja, Místico hat dann währenddessen die Chance genutzt, hat hier La Mística angesetzt gegen Hechicero im Ring. Und ja, Sky Team hat hier die Trios Titles verteidigt und Okada und Takeshita natürlich weiterhin keine, also Freunde werden die wohl nicht mehr, zumindest nicht in dieser Storyline-Inkarnation. Ja, Don Callis geht mit ihnen Backstage, versucht er noch ein bisschen zu beruhigen, geht aber dann doch auch vor allem mit Okada, lässt dann auch wieder Takeshita zurück. Also haben wir ja dann noch ein bisschen später, wenn wir dann zu dem Segment noch kommen, Backstage, da geht die Geschichte ja auch weiter.
Ja, ansonsten schon ein sehr unterhaltsames Match. Und natürlich dann vor allem, als hier die Mexikaner ins Rollen gekommen sind, sehr viele spektakuläre Arm-Drags, Head-Scissors und ganz viel High-Flying, wo man zwischendurch auch mal so ein bisschen, das ist halt das Problem an Lucha Libre, sagen wir es mal so. Und manchmal muss man da so ein bisschen die Fünfe gerade sein lassen, weil die Abstände dann nicht so richtig sind, weil es natürlich sich dann nicht ganz so wie ein knallharter Kampf anfühlt. Aber da war schon viel Spektakuläres dabei und hat auf jeden Fall Spaß gemacht und hat die Story auch gut vorangetrieben. Wie stehst du dazu, dass man jetzt hier quasi so den Tailgate Brawl so, wie du schon gesagt hast, das hat man ja zuletzt auch schon mal gemacht, aber dass man den quasi so mit rübergenommen hat hier. Bringt das was? Sagen dann die Leute, ach Mist, ich habe mich jetzt speziell auf dieses Match gefreut, jetzt bezahle ich doch noch für den Pay-Per-View? Oder wie siehst du das als Marketingmaßnahme?
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall sicherlich nicht schlecht. Also es ist halt blöd für die Leute, die sagen, ich will hier nur eine Stunde quasi Collision gucken. Ich glaube, dass halt schon viele Leute, die auch den, vor allem Leute, die den Pay-Per-View schauen oder die wissen, dass der Pay-Per-View stattfindet, dass die eben vorher auch sich speziell diese Tailgate Brawl Show angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob es Leute gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand sagt, ah, das ist schon ein cooles Match, jetzt hätte ich aber schon quasi mehr Lust noch auf gutes Wrestling. Dann werfe ich mal schnell die paar Dollar in den Ring, beziehungsweise vor allem, glaube ich, für die auch, ich weiß jetzt nicht, wie die User Experience ist, also ob ich dann irgendwie auf HBO Max, wenn ich, da wird sie ja auch live übertragen, auch die Collision Tailgate Brawl Show. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwo ein Pop-up bekomme, wo ich sage, jetzt hier einfach nur drücken und Pay-Per-View kaufen. Das weiß ich nicht. Das wäre natürlich gerade für diese Zielgruppe wahrscheinlich gut, wenn die sagen, so, die Zeit ist aus, aber wenn du hier jetzt weiter gucken willst, dann drück einfach den Knopf und kauf den Pay-Per-View. Ich kann mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen mitnimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die dominante Strategie ist, das jedes Mal zu machen. Man hat jetzt hier das zweite Mal gemacht. Also wenn das jetzt irgendwie so das Gimmick wird, dass man sagt, jedes einzelne sozusagen, der Main Event vom Tailgate Brawl wird eigentlich immer mit in den Pay-Per-View rübergezogen. Ja, wird der ein oder andere Fan vielleicht auch angepisst sein. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen was bringt. Ich glaube jetzt nicht, dass es da das unglaubliche, ultimative Marketing-Tool ist.
Aber wir wissen alle, und das ist jetzt die mega, mega Überleitung, Headlock ist natürlich das ultimative Marketing-Tool und die ultimativen Marketing-Experten. Und deswegen machen wir es genauso wie AEW. Nach der Pre-Show kommt erstmal ein bisschen Werbung, nämlich für unsere Freunde von Holy. Und ihr wisst natürlich, Holy, mit denen sind wir jetzt schon seit weit über zwei Jahren verpartnert. Holy, das sind Energies, Ice Rings, Hydration und natürlich auch noch Milkshakes mittlerweile und noch ganz vieles mehr. Vor allem aber, ähnlich wie es auch bei Headlock ist, ist auch bei Holy natürlich gerade Black Week angesagt. Und da gibt es natürlich tonnenweise Rabatte, mehr Rabatte und Aktionen, als wir jetzt hier alle aufzählen könnten. Markus, aber vielleicht mal so ein, zwei, weil zum Beispiel für Neukunden, und ich weiß genau, da sind noch einige bei unseren Headlock-Hörerinnen und Hörern dabei, die da noch nicht eingekauft haben, für die gibt es jetzt einen großen Rabatt dazu, der übrigens obendrein auch noch zu unserem Rabatt mit dazu zählt.
Genau, also da gibt's hier 10 Euro Rabatt auf das Starter Set Deluxe. Das heißt, ihr bekommt hier, ja, mehrere Drinks und noch einen Shaker dazu. Gibt's hier die 10 Euro und ihr kriegt noch sozusagen unseren Rabatt dazu. Das heißt, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, bin jetzt auch nicht so der ganz große Energy Drink Trinker, aber Holy mache ich ganz gerne, weil wenig Zucker, Geschmack ist trotzdem gut, die Wirkung funktioniert. Also ich erzähle ja öfter mal, dass ich hier auch live gucke, nachts, vor allem die AEW Pay-Per-Views. Da habe ich mir schon das ein oder andere Mal auch mit Holy ein bisschen, ja, die die Energie geholt, die ich brauche, um hier vor allem auch, also weniger jetzt wach zu bleiben, sondern auch in der Frequenz, in der bei so einer EW-Show Dinge passieren, die auch mitzuschreiben, damit ich die dann auch im Review zur Hand habe. Also ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und die Hydration-Linie ist jetzt auch was ich vor allem im letzten Sommer relativ regelmäßig, vor allem wenn Gartenarbeit und Co. angestanden ist, habe ich mir da ein bisschen wieder Hydration und Mineralstoffe zurückgeholt auf die Art und Weise.
Ja, ansonsten sind auch jetzt viele Sorten wieder zurück. Also was ich sehr gerne trinke, ist Woodruff Wolf, das ist mit Waldmeister quasi. Frosty Fox ist mit dabei, Bubblegum Butterfly ist neu mit dabei, Cotton Candy, Caterpillar ist mit dabei. Das ist so ein bisschen an Süßkram angelegt, also wer das mag. Aber vor allem, was cool ist, man kann sich jetzt eben auch mit diesem Mix-and-Match-Verfahren, kann man sich da seine eigenen Portionen zusammenstellen. Das heißt, wenn ihr so zwei so Bottiche nehmt, dann bekommt ihr 15% Rabatt. Wenn ihr drei von diesen Bottichen nehmt, bekommt ihr 20% Rabatt. Und wenn ihr vier nehmt, dann seid ihr schon bei 30%. Und was auch noch cool ist, es gibt jetzt auch noch dann Bonusaktionen obendrauf. Das heißt, es gibt zum einen ein Gewinnspiel. Das heißt, wenn ihr im Zeitraum vom 23.11. bis 2.12. was kauft, dann bekommt ihr eine Chance auf was Goldenes, nämlich es gibt entweder einen 585-karätigen Gold-Lolli, was ich schon ziemlich geil finde, im Wert von 50.000 Euro, oder dann eben auch noch drei geprägte Goldmünzen im Wert von 30.000 Euro. Das heißt, eine Bestellung entspricht da einem Los und Mehrfachteilnahme ist nicht möglich, auch nicht bei mehreren Bestellungen, also man kann einmal nur mitmachen. Das finde ich ganz geil und außerdem gibt's auch noch Goodies mit oben drauf. Das heißt, wenn ihr was mehr bestellt, einen kleinen Vorrat anlegt, ich habe schon gesehen, das haben auch einige gemacht, da bekommt ihr noch was oben drauf. Bei 33 Euro Einkaufswert gibt's einen Schlüsselanhänger, bei, das finde ich jetzt schon ziemlich reizend, wenn man ehrlich ist, bei 66 Euro Einkaufswert seid ihr bei einer Eisform und einem Hoodie. Ne, also der Hoodie ist limitiert auf 100.000 Stück, aber das ist schon ganz geil. 99% Thermoshaker und dann bei 99 Euro und dann bei 133 Euro seid ihr schon bei einer Decke. Das ist ja vielleicht auch gerade nicht ganz so verkehrt. Und wie gesagt, dazu könnt ihr, wann immer ihr einkauft, auch noch unseren Promocode mitverwenden und dann seid ihr eben auch nochmal da mit ein paar Euros eingespart. Und ja, wie gesagt, dann geht einfach auf weareholy.com/headlock, dann unterstützt ihr uns direkt und habt auch direkt den Promocode mit dabei. Promocode ist Headlock zur Sicherheit. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal bei der Black Week vorbeizuschauen und ihr unterstützt auch unsere Arbeit damit natürlich und auch, dass wir die Unkosten decken können, die hier bei Headlock dann doch entstehen, wie zum Beispiel der Kauf dieses Pay-Per-Views. Dann bei Fights. So, Markus, ich würde sagen, genau, jetzt steigen wir dann aber ein hier ins Geschehen, oder?
Eins noch für die österreichischen Hörer, denen sich jetzt beim Begriff Lolli leicht die Zehennägel aufgedreht haben.
Wie heißt es bei euch?
Ein Schlecker. Lolli. Wenn mein Sohn mir mit Lolli kommt, kriegt er Süßigkeitenverbot für eine Woche.
Ich habe gedacht, Schlecker ist die alte Drogerie-Marke.
An goldenen Schlecker kann man gewinnen.
Okay, na gut.
Das ist doch was.
Ey, ja, wunderbar. Okay, wir starten jetzt hier mal durch zu den ernsteren Dingen des Lebens. Nämlich da ging es um einen Mann, der durchs Feuer gegangen ist. Natürlich jetzt hier offiziell ein Opening-Match von AEW Full Gear. Und wir starten mit Pac und Darby Allin. Ja, Markus und Darby Allin, ich habe es gerade schon gesagt, der ist durchs Feuer gegangen. Der ist ja bei Blood and Guts von Pac eben durch das Feuer geworfen worden durch die brennenden Tische von der Stage aus und ist hier ja auch zum Ring gekommen mit der Kapuze über dem Kopf, Körper dicht bekleidet sozusagen. Und man hat es dann auch gesehen, als er sich dann der Klamotten entledigt hat, dass er da hier einige Blessuren mit davongetragen hat. Aber Pac hat ja auch im Vorfeld angekündigt, dass es hier ein reines Wrestling-Match wird. Ist das für dich geworden, was du da von diesem Match erwartet hast?
Ja, fast bis zum Ende. Also wir haben zum Beginn ja auch noch wieder ein Darby Allin Entrance Video gesehen, wo er zunächst noch im Krankenhaus liegt, einbandagiert von Kopf bis Fuß und ja, dann eben aus dem Krankenhausbett aufsteht mit seinem Baseballschläger, auch den Fernseher im Krankenzimmer zerstört. Und es ging tatsächlich sehr, sehr technisch los, also Armdrags, Armbars, schnelle Pin-Combinations. Dann soll es auch schon den Scorpion Deathlock geben von Darby Allin und ja, das ganz faire Wrestling-Match ist es dann nicht geworden, weil Pack hat dann relativ schnell auch diese Bandagen, wo man auch gesagt hat, das sind hier diese mittlerweile aufgeplatzten Brandblasen und so, die da geschützt waren. Also da hat Pack sozusagen hier die Bandagen runtergenommen, hat auch begonnen, sozusagen diese Brandwunden hier zu bearbeiten. Also da ist es dann ein bisschen von der technischen Seite weggegangen und dann gab es schon ja den ersten Darby Allin-Move des Matches mit einem ziemlich brutalen Whip in die Ecke, wo es Darby irgendwie geschafft hat, zwischen den Seilen nach draußen zu krachen. Hat, glaube ich, noch einen Kameramann mitgenommen. Also ja, da hat man schon, auch wenn es jetzt hier nicht so die typische Darby Allin Blood and Guts Action war, hat man schon ein bisschen den Crash-Test-Dummy wieder rumfliegen lassen.
Wir hatten auch schon davor noch einen weiteren Darby Allin Bump, nämlich als Pack ihn hier in den Gorilla Press genommen hat und vom Apron aus einfach mal nach draußen geworfen hat.
Stimmt, das gab's auch noch. Stimmt, das war davor noch. Ja, dann hat allerdings Pack ist dann sozusagen, wollte hier nach draußen, dann hat Darby aber den Apron, die Ringschürze weggezogen, ist dann gleich mal mit einem wieder zurück in den Ring, raus wieder mit einem Topi. Also es ging schon ordentlich zur Sache in dem Match.
Schnell geführtes Match, technisch gutes Match, genau das, was man von den beiden erwartet hat. Und tatsächlich hat es mir mal ganz gut gefallen, Darby Allin in einem regulären Match zu sehen. Ne? Haben wir schon häufiger gesehen, aber zuletzt natürlich in der Fehde mit John Moxley war dann doch der Fokus sehr stark auf Gewalt und Extremes. Das hat mir jetzt hier wirklich gut gefallen. Und die Hertha ist ja dann auch gerade gegen Ende hin nochmal weiter rausgegangen und wo dann auch wirklich körperlich hart gearbeitet worden ist. Wenn Darby Allin aus der Ringecke zurückkommt mit einer Lariat und Pack quasi sich einmal um sich selbst dreht und ihm dann aber im Nachgang noch einen German Suplex verpasst, dann diese Running Lariat von Pack, die wir dann gesehen haben. Und ja, schlussendlich war es dann eben so, dass es mehrere Bicycle Kicks in der Ecke gab von Pack gegen Darby Allin, ehe dann Darby Allin quasi so in die Mitte des Rings zurückgetaumelt gefallen ist. Und dann wollte Pack hier auch den Sack zumachen mit dem Black Arrow. Aber Darby Allin kann ausweichen, setzt auch sofort den Scorpion Deathlock an. Und dann haben wir es gesehen, also so ganz fair ging es dann doch nicht zu. Pack ruft dann sofort um Hilfe und, also als hätte darauf gewartet, Wheeler Yuta kommt dann angelaufen. Ja, bisschen Verwirrung natürlich. Der Ref ist abgelenkt. Pack schnappt sich hier den Baseball-Bat, den Darby Allin dabei gehabt hat, schlägt ihn dann auch damit nieder. Und ja, der Ref hat es nicht gesehen. Und das war's dann eigentlich auch schon, Markus. 1, 2, 3 vorbei. Wie bist du hier aus dem Match rausgegangen? Wie zufrieden warst du?
Ja, also es war halt interessant. Also man hat sich einerseits ja gedacht, Darby Allin wird hier wahrscheinlich, dadurch, dass diese Challenge ja so war, du schaffst es nicht, ein reguläres Match zu gewinnen ohne irgendwelche wilden Aktionen, hätte man natürlich gedacht, der gewinnt hier auf der anderen Seite. Auch wenn man sich dann, also wenn wir zum Ende vielleicht noch drüber sprechen oder nach dem John Moxley Match zumindest, Pack hat sich hier halt den Sieg geholt. Jetzt nicht durch Submission, so wie er es eigentlich auch angekündigt hat, dass er ihn hier zur Aufgabe bringt, sondern doch mit einem Pin. Und natürlich auch wieder unsauber. Das heißt, man kann hier natürlich argumentieren, Darby hätte wahrscheinlich mit dem Scorpion Deathlock gewonnen, wenn hier nicht doch unfaire Eingriffe passiert werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen dieser Sieg von Pack hier beim Pay-Per-View noch eine Rolle spielen wird.
Da gehe ich auch ganz, ganz stark davon aus. Ansonsten finde ich, war das ein toller Opener. Also ich mochte das Finish nicht so gern, also weil ich finde, dass Darby Allin ist eigentlich bekannt dafür, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr einstecken kann als nur ein Schlag mit dem Baseballschläger, weißt du? Also irgendwie, nachdem, was er in den letzten Wochen, Monaten uns gezeigt hat, was da so seine Schmerzresistenz angeht, ist das vielleicht ein bisschen plötzlich gewesen. Kann man kritisieren. Das Match an sich fand ich toll. Ich finde, die haben eine gute Chemie miteinander gehabt, hart geführt. Sehr guter Opener.
Ich meine, es ist ja auch lustig, wenn wir mittlerweile sagen, ach, so einen Schlag mit einem Baseballschläger hält man eigentlich schon aus. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Matches es wahrscheinlich gegeben hat schon, wo irgendwie ein Baseballschläger oder irgendwas weniger Schlimmes zum Sieg geführt hat. Aber mittlerweile sind wir auf dem Niveau, es kommen so ein bisschen mit dem Baseballschläger in die Fresse geschlagen. Das muss man doch eigentlich, da ist doch ein Kickout mit 2,9 drin.
Ich fand es halt so plötzlich, weil auch davor eben noch so in der Offense gewesen ist. So,
ich weiß schon, was du meinst. Ja, es ging, wir hatten ja auch zwischendurch nochmal den Brutalizer, wo er sich nochmal rausgearbeitet hat. Und ja, dann eben, du hast eben gesehen hier, Pack, der eben schon knapp vor dem Abklopfen ist und dann aber doch sozusagen hier mit der Handbewegung jemanden dazu ruft. Also das war hier offenbar schon auch so geplant, dass hier Wheeler Yuta auf Abruf bereitsteht, wenn sozusagen, wenn es hier irgendwie knapp wird. Die die haben sich da schon einen Schlachtplan wahrscheinlich überlegt. Und Darby Allin hat sich wahrscheinlich gedacht, als fairer Sportsmann, er holt sich hier kein Backup irgendwie. Für den schlimmsten Fall ist vielleicht auch nicht wahnsinnig schlau. Der kennt ja jetzt die Death Riders auch schon eine Zeit lang und wie die so agieren. Aber ja, ist ihm hier jetzt auf jeden Fall zum Verhängnis geworden, diese Geschichte. Ja.
Stichwort Brutalizer, übrigens gut, dass du es nochmal aufbringst, hatte ich mich ganz vergessen. Das war der erste Punkt an diesem Abend, wo ich mich das erste Mal über das Publikum aufgeregt habe, die offensichtlich die Aktion nicht erkannt haben. Also die gar nicht reagiert haben, als Pac hier den Brutalizer angesetzt hat, mit dem er ja auch wirklich schon die Großen zur Aufgabe gebracht hat. Und hier hat die Crowd gar nicht groß drauf reagiert. Das fand ich ein bisschen schade. Also die sind wirklich dann nur für die großen Aktionen gepoppt. Fand ich ein bisschen bitter in dem Augenblick, weil ich glaube, die beiden haben sich auch ein bisschen was anderes von erwartet, aber
ja. Ja, da sind wir auch wieder bei der Diskussion sozusagen, wie viele reine AEW-Fans gibt es, sozusagen auch pro Region zu den Shows kommen und wie viele sind sozusagen hier ja auch oder in erster Linie WWE-Fans, haben wir ja dann auch, wenn wir später noch drüber sprechen, ein paar Mal gehört.
Stimmt, ja.
Und ja, bei WWE-Fans ist es ja in letzter Zeit häufig so, dass die sozusagen auch während den Matches ein bisschen ja auf den Händen sitzen und dann eigentlich auf die großen Momente warten. Und das haben wir hier an der einen oder anderen Stelle dann später auch nochmal gesehen, dass die Crowd da nicht so ganz in den Matches drin war vielleicht.
Ja. Naja, machen wir weiter hier. Wir haben noch ein Four-Way-Tag-Team-Match mit den Sisters of Sin, also Julia Hart und Sky Blue, begleitet von Thekla natürlich. Wir haben die Babes of Wrath dabei mit Willow Nightingale und Harley Cameron. Ich habe Harley Quinn fast gesagt, irgendwie.
Das ist mein Kopf. Das war, ja, Harley Quinn war auch dabei. Das war hier nämlich Penelope Ford.
Richtig, genau, die Megan Bain.
Der Event ist ja auch von DC gesponsert. Das heißt, man ist halt auch ein bisschen, man hat jetzt ein paar Freiheiten, so das ein oder andere, den ein oder anderen Comic-Charakter ein bisschen offensiver auch mitzunehmen, per Cosplay zumindest.
Genau, und letztes Team war natürlich dann noch die Timeless Love Bombs, Timeless Toni Storm und Mina Shirakawa. Die Geschichte hierhinter ist natürlich, wir haben die vier Teilnehmerinnen, die vier Halbfinalistinnen-Teams um die AEW World Tag Team Titles hier in einem Match versammelt und das Turnier geht ja dann noch in den kommenden Wochen weiter. Und natürlich haben wir da auch so ein paar Stories, die wir in den vergangenen Wochen natürlich gesehen haben. Blood and Guts, Marina Shafir und Mina Shirakawa, / Toni Storm. Da ist man ja auch drauf eingegangen und hat ja auch so eine Anspielung hier gebracht. Ansonsten tue ich mich hier bei dem Match so ein bisschen schwer. Ich fand, das war insgesamt ordentlich, aber mir hat so ein bisschen die rote Linie gefehlt. Wie ging es dir da?
Ja, also man hat zumindest mal mit den Halbfinalpaarungen begonnen. Also es waren zunächst hier Megan Bain und Marina Shafir mit den Love Bombs im Ring, hat man auch dann vor allem mal Toni Storm attackiert. Dann gab es den Wechsel eigentlich auf beiden Seiten. Dann waren ja Harley Cameron und Willow Nightingale mit den Sisters of Sin zu tun. Da haben sie dann auch mal mit schöner Double-Team-Action gestartet. Und dann, also Harley Cameron war da so ein bisschen in der Babyface in Peril-Rolle. Wir haben dann den Old-School-Rope-Walk gesehen von Julia. Mother's Milk gab es dann gegen Mina. Das war so ein bisschen wie bei Blood and Guts, wo genau. Sie sozusagen hier in der Submission war. Und
Toni wurde auch festgehalten.
Musste sich das Ganze ansehen. Ja, und dann ist es ein bisschen mehr durchmischt worden, so ab der Hälfte in etwa des Matches.
Ja, wir hatten auch einen spektakulären doppelten Suplex hier von Megan Bain zum Beispiel, Mina Shirakawa, die mit einem Top Rope Crossbody rausgeflogen ist und alle durch die Gegend, aber schlussendlich war es ja dann so, dass Harley Cameron und Toni Storm hier im Ring gewesen sind und Pinfalls ausgetauscht haben, also Pinfall-Versuche und Toni Storm am Ende mit dem Small Package. Und das war wirklich, also das war sehr professionell durchgeführt. Also wirklich Beine verschränkt nach diesen ganzen Finn-Versuchen und hat dann Toni hier den Sieg davongetragen. Ich fand's okay. Ich fand's in Ordnung. Auch für die Zeit, die es bekommen hat, war das da. Aber es war auch nicht dafür konzipiert, dass das ein Showstealer wird, sondern da bin ich ja manchmal auch ganz dankbar, dass man da nochmal so ein kleineres Match dazwischen hat, was vielleicht nicht ganz über alle Maße geschossen wird. Weißt du, wie ich meine?
Genau. Und vor allem, wir hatten ja eine Stipulation in dem Match. Also die Timeless Love Bombs dürfen sich jetzt für ihr, ich glaube, es ist ihm dann, also man hat gesagt, für ein Match, ich weiß jetzt nicht, ob sich fürs Halbfinale oder auch fürs Finalmatch, sollten sie dorthin kommen, aufsparen können. Aber die dürfen sich sozusagen jetzt hier die Match-Stipulation für das nächste Match oder für eins der nächsten Matches aussuchen. Das heißt,
ich meine, es ist fürs Halbfinale. Ich bin mir zu 99% sicher, dass es fürs Halbfinale ist.
Ich glaube, es macht nur so Sinn, weil du weißt ja gar nicht, ob du ins Finale kommst. Also müsstest du es eigentlich fürs nächste Match machen. Das ist aber noch nicht irgendwie kommuniziert worden. Also da werden wir uns überraschen lassen. Vielleicht kriegen wir, ja, macht keinen Sinn, ich würde sagen, das nächste Match ist ein Three-Way Dance, aber das.
Nee, aber das erfahren wir dann ja spätestens 26., 27. November, wenn dann diese Halbfinals ja steigen werden, nämlich bei Dynamite am Thanksgiving Eve. Und dann kommen wir hier auch weiter zum nächsten großen und zum ersten großen Titelmatch hier auf der Card. Nämlich es geht um die AEW World Tag Team Championships. Wir haben auf der einen Seite die amtierenden Titelträger, nämlich Brodido, also Bandido und Brody King. Und die treffen natürlich auf FTR mit Stokely mit dabei. Und ja, die Geschichte hier war relativ einfach erzählt im Vorfeld. Wir haben ja zuletzt noch Ricky Steamboat hier mit involviert gehabt. Und das mochte ich übrigens auch sehr gerne. Zum einen fand ich, dass in diesem Match einen Bandido hier hervorragend ausgesehen hat. Und auch am Anfang diese Arm-Drags, die waren ja, also ich glaube, Ricky Steamboat hat mit dem Grinsen vom Fernseher oder auf den Rängen gesessen, oder?
Ja, das kann man vorstellen. Also Bandido für mich überhaupt einer der Kandidaten für den Most Outstanding Wrestler Award in diesem Jahr mit all den Matches und der Matchqualität, die der so gebracht hat. Also war wahrscheinlich auch vom Wrestlerischen für mich das beste Match des Abends in diesem Tag Team Match. Also das waren knapp 20 Minuten eigentlich, ja, Tag Team Wrestling, wie du es dir wünschst.
Also ich hatte ja auch sehr, sehr viel Spaß. Ich mochte auch die Art und Weise, wie hier die Charaktere und ihre Unterschiedlichkeiten dargestellt worden sind. Also auch ein Brody King, der halt reinkommt und erstmal einfach nur die Chops verteilt gegen den Dex Harwood. Und wir wissen, dass Dex eigentlich ja der Schläger aus Team FTR ist, aber der dann auch nichts dagegen halten kann. Dann die großen Slams und die Senton und dann eben Bandido, der mit den schnellen, aber auch kraftvollen Aktionen mit dabei ist. Und hinterher, als dann FTA dann auch wirklich das Ruder übernommen haben, auch dieses Isolieren vom Gegner, dieses so, wir stellen uns zwischen den aktuellen Wrestler im Ring und dessen Partner. Ich fand, das war ein tolles Tag-Team-Match, was sich beide Teams hier geliefert haben.
Ja, und wir hatten auch den ersten Highspot dann, also Stokely war hier am Apron, wollte sich sozusagen hier Bandido in den Weg stellen und Bandido hat einfach gesagt, ist mir egal, also entweder springe ich durch dich durch oder du gehst halt aus dem Weg. Ja, Stokely hat sich dann dafür entschieden, dass er sich doch besser duckt. Dann gab es sozusagen den Dive, den Somersault-Dive über ihn drüber. Aber FTR haben ihn dann ja außerhalb des Rings abgefangen und mit dem Gesicht zuerst auch ins Kommentatorenpult geschlagen. Das war so der erste große Spot. Und ja, dann wurde Bandido sozusagen hier in die Mangel genommen. Referee hat dann noch zu allem Überfluss einen Tag verpasst, wo er eigentlich hier Brody King getaggt hätte. Das heißt, er musste noch ein bisschen länger leiden und dann gab es schließlich den Hot Tag mit Brody King, der dann auch gleich mit einem Black Hole Slam ordentlich, ja, da ist das im Wheeler fast davongeflogen, so viel Schwung hat er dabei gehabt. Ja, ja, also war ging schon mal gut los, das Match.
Ja, also er hat dann ja beide so ein bisschen, ich sag mal, unorthodox hier aufgestapelt wirklich, ne, und ist dann noch oben drauf gesprungen. Das war nicht 100% sauber, ne, also muss man so ganz kurz so zu sagen, da war ein bisschen übereifrig dabei.
Aber ja, aber das ist der Brody King ja auch so, der, von dem erwarte ich ja auch nicht, dass er jetzt technisch sauber ist, bei dem erwarte ich mir, dass der einfach Leute kaputt macht.
Deswegen meine ich, das ist auch in dem Augenblick egal. Das haben auch die Kommentatoren gesagt, so, ey, das war nicht perfekt, aber es hat den Job erledigt sozusagen und das ist eben hier auch so. Und wie du schon sagst, für die Technik ist Bandido in dem Team zuständig und ey, ich liebe Brody King. Ich habe mich auch in dem Match wieder gefragt, warum man nicht noch ein bisschen mehr mit dem anfängt, weil ich finde den toll. Ich finde, der hat eine geile Aura, der bewegt sich gut im Ring, die Leute lieben den. Probier's doch mal. Also von daher.
Ja, bin gespannt, ob der vielleicht im Continental Classic jetzt da eine Rolle wieder spielen darf. Also das wird mir gut gefallen. Ja, und Stokely hat ein bisschen, also nicht nur, dass er sich geduckt hat, er hat dann auch sozusagen sich hier geopfert für seine Männer, hat sozusagen hier einen Dive noch mitgeschluckt und zwar von Brody. Also ja. Hat er auch, ja, weiß gar nicht mehr, wen er aus dem Weg, ich glaube Wheeler war es, hat er aus dem Weg geschubst und ja, hat dann hier den Brody King voll in die Breitseite bekommen.
Ja, auch das. War
auch sehr schön.
Ja, das war auch sehr schön. Und dann sind wir ja auch schon wirklich in der Schlussphase, wo dann ja hier die Finisher im Prinzip gekontert worden sind und wo dann auch die großen Aktionen mit reingekommen sind. Und dann Bandido mit dem 21-Plex gegen Cash, der aber dummerweise nicht der richtige Mann im Ring gewesen ist. Dann zeigt auch FTR noch die Shatter Machine gegen Bandido für eine 2. Und dann sollte ja hier der Belt ja noch mit einbezogen werden. Das hat dann aber nicht so richtig funktioniert. Und stattdessen gab es ja dann noch den Beltshot gegen Bandido dann im Nachgang, ne? Was natürlich nicht gesehen worden ist, muss man hier sagen. Aber dann auch nur für eine 2.
Genau, also Wheeler hat sich hier den Titelgürtel geschnappt. Brody hat den festgehalten. Dann haben sie so ein bisschen Tauziehen gemacht. Und irgendwann hat ihn Wheeler dann ja weggerissen. Dann gab es hier den Beltshot, da hat Bandido ausgekickt, dann gab es eine Shatter Machine, da ist er auch nochmal rausgekommen, dann gab es sehr schön danach, also Brodido wollten dann nochmal ihren Finisher zeigen, da ist aber dann Wheeler nochmal raus, also nochmal dazwischen gegangen. Dann sollte es hier ein Doomsday Device geben gegen Bandido, aber Bandido hat sich gesagt, ja, dann fange ich den einfach in der Luft auf und drehe mich um. Es ist ja kein Problem für Bandido. Das war fast der Sieg. Da habe ich mir 2,9 habe ich mir da aufgeschrieben. Ja, dann gab es noch einen Spike Piledriver gegen Brody am Apron. Dann gab es eine Art so doppelten Burning Hammer. Auch noch knapp rausgekickt. Einen Spike Piledriver. Also Bandido hat da deutlich mehr eingesteckt als Darby Allin, wenn man so will.
Das stimmt.
Ja, Bandido dann noch kommt hier hoch, zeigt sozusagen hier die beiden Handguns, wo er nochmal so versucht, ja, ein bisschen den moralischen Sieg vielleicht zu holen. Aber es gibt dann die Shatter Machine und FTA, ja, sind jetzt hier die dreifachen AEW Tag Team Champions.
Ja, tolles Match. Also ich nehme es jetzt schon mal vorweg, das war auch mein Match of the Night. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich finde, die haben eine tolle Chemie zusammen gehabt. Und das war einfach Tag Team Wrestling, geiles Tag Team Wrestling, ohne irgendwelchen Wenn und Aber. Du hast schöne Kombinationen gehabt. Ja, hier und da war es mal so ein bisschen, es war mal so zum Beispiel dieser doppelte Burning Hammer, da hatten sie mal vorher, mussten so ein bisschen austarieren und so, aber hey, so schnell und risikoreich, wie die hier unterwegs gewesen sind, kann das auch mal passieren, dass man da so ein bisschen korrigieren muss. Ich fand, das war ein geiles Match. Kann ich nicht anders sagen. Ich fand, es war ein geiles Match. Das hat riesig Spaß gemacht. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich überhaupt nichts zu meckern bis jetzt an der Card. Also ich fand, das war wrestlerisch allererste Sahne. Und das liebe ich an Tag Team Wrestling. Ich kann es einfach so sagen, oder Markus? Also bei sowohl Brodido als auch FTA, tolle Teams und die haben mir super gut zusammengepasst.
Absolut, ja. Nein, also das. Ich hoffe auch, dass jetzt sozusagen hier nicht Brodido Geschichte ist, sondern ich hoffe, dass die trotzdem noch irgendwie als Tag-Team weiter bestehen. Also muss ja vielleicht nicht ständig und die ganze Zeit sein, aber ist halt die Frage. Also entweder musst du hier mit Brody King auch was machen. Bandido ist ja ohnehin noch Ring of Honor Champion auch, weil ja, der Rest vom ehemaligen Stable hat sich ein bisschen in alle Winde verstreut. Mhm. Also Buddy Matthews ist immer noch verletzt. Malakai Black ist bei der WWE, Julia ist jetzt bei den Sisters of Sin. Das heißt, ja, Brodido ist eigentlich im Moment ein ganz gutes Ding für Brody King.
Ja, das passt schon. Also ich wüsste auch gar nicht, wo wir die jetzt anders platzieren sollten, weil natürlich das AEW-Roster auch einfach packed ist. Ne? Du weißt nicht genau, wo haben die noch Platz dazwischen, auch wenn ich sage, ich würde gern Brody King in einer anderen Position sehen. Ja, ich wüsste jetzt aber auch nicht, in welcher Position, welche Geschichte ich ihn gerade reinstecken würde. Deswegen ist da der Wunsch eher der Vater des Gedankens als alles andere. Weiter ging es mit dem Casino Gauntlet Match um die AEW National Championship. Und natürlich wussten wir nach Dynamite, dass hier Bobby Lashley und Shelton Benjamin den Anfang machen würden. Wir wussten aber nicht genau, wer würde alles dabei sein. Das war natürlich so ein bisschen das Spannende. Und wir haben uns ja auch gefragt, Markus, Mensch, Lashley und Shelton Benjamin, catchen die jetzt richtig einen aus? Geht's jetzt hier richtig zur Sache? Ich sag mal, es war so ein bisschen Ringen für Einsteiger, oder?
Ja, und das aber auch natürlich nur sehr, sehr angedeutet. Also ich glaube, da war niemand wirklich irgendwie körperlich in ernsthafter Gefahr. Und ja, es ging ja auch knapp eine Minute vielleicht nur. Und dann kam da schon die Nummer 3 rein. Und das war, damit haben wir auch schon ein bisschen gerechnet, Ricochet, der auch mit dem Mikro rauskommt, der sich natürlich auch furchtbar aufregt und sagt, ja, wir wollen, was ist los hier? Wir wollen, dass ihr kämpft und nicht ringt und die Leute wollen was sehen. Hat dann auch gleich mal MVP mit dem Mikro angegriffen, hat auch nochmal gesagt, da, also AJ hier, das sind hier die Big Booms, und hatte auch die Gates of Agony dabei, die dann auch gleich mal Lashley und Benjamin außerhalb des Rings attackiert haben. Das heißt, auch kein schlechter Gig. Lashley und Benjamin waren dann so, ich glaube, die nächsten guten 10 bis 12 Minuten des Matches waren die einfach weg. Die haben sich dann ein bisschen, ja, außerhalb des Rings schlafen gelegt. Und ja, Ricochet hatte nicht lang was von seiner Dominanz, weil die Nummer 4 kam relativ rasch und das war Claudio Castagnoli. Und er war auch nicht unbedingt zu Scherzen aufgelegt.
Nee, Claudio ist ja, also er ist ja gerade in dieser Terminator-Rolle, ne, wo er nicht viel Emotion zeigt und nicht viel Spaß macht. Da gibt's auch kein Olé oder sonst irgendwas, sondern der wird einfach zerstört. Und es war ja hier auch so, als er reinkam quasi, hat ja Ricochet gleich versucht, ihn hier mit einem Dive nach draußen zu erwischen. Und er hat ihn ja quasi einfach mit einem European Uppercut hier abgefangen und ausgenockt, mehr oder weniger, ne?
Genau, und hat ihn dann gleich mal sich geschnappt und mit einem Gorilla Press wieder zurück in den Ring geworfen. Und dann gab's gleich nochmal den Giant Swing. Also, ja, da ging es zur Sache, aber Ricochet hat es zumindest dann, bevor die Nummer 5 reinkam, geschafft, ihn mit Headscissors nach draußen zu werfen. Hat ihm jetzt aber auch nicht viel gebracht, weil Nummer 5 war hier Daniel Garcia, also der Stable-Kollege von Claudio. Und ja, dann musste er nochmal ein bisschen einstecken, der gute Ricochet.
Darf ich eigentlich mal ganz kurz hier reingrätschen, weil wir sprechen jetzt natürlich gerade über Ricochet und Claudio Castagnoli, Daniel Garcia und dann kommen ja noch Orange Cassidy, Wheeler Utah und so weiter voran rein. Also sag mal, da liegen jetzt Lashley und Shelton Benjamin, liegen ausgenockt draußen irgendwo rum. Warum hat denn keiner die angegriffen und versucht zu pinnen oder zur Aufgabe zu bringen, wenn die so fertig sind?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die gesagt, wenn ihr uns anfasst, dann machen wir euch kaputt.
Okay, ich meine, das war's. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die machen ja alle so, machen da alle was zusammen, aber da sind doch zwei, die sind kaputt, die können gerade nicht.
Das stimmt, von der Matchlogik her müsstest du eigentlich schauen. Die Frage ist halt, holst du die dann rein und versuchst sie zu pinnen, da musst du ja im Prinzip mal alle anderen auch irgendwie ausschalten und dann kannst du irgendwie da die zwei Leblosen versuchen zu pinnen. Aber es stimmt schon, von der Logik her hat man die halt einfach irgendwie gesagt, ja. Ich meine, vielleicht hat man auch gedacht, solange die da draußen rumliegen, können die nicht gefährlich sein, dann lassen wir sie lieber rumliegen, bevor wir die irgendwie irrtümlich wieder aufwecken und ja, die dann auch im Match mitmischen. Genau, jetzt hast du das angesprochen, Orange Cassidy war die Nummer 6, hat sich's auch nicht nehmen lassen, nochmal Ricochet schön auf die Glatze zu klatschen. Der war da gerade mit Garcia am Top Rope beschäftigt, dann gab es einen Superplex nochmal von Garcia. Cassidy, wäre dann so der erste Move gewesen in dem Match, nach bester Orange Cassidy-Manier, dass ich gedacht, der liegt jetzt rum, den pinne ich jetzt. Dann ist Claudio gekommen und ja, hat sich Cassidy sozusagen wie ein kleines Kind eigentlich an der Hose gepackt und mal weggetragen.
Ich weiß gar nicht, wie haben die Kommentatoren das genannt, wie Airplane Mode oder sonst irgendwas?
Skychail.
Genau so war das, ja, genau so. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, und ich finde, man hat so ein paar kleine nette Geschichten hier mit reingebracht, aber es fühlte sich dann schon an wie klassischer Rumble eher, ne? Weil es kamen immer Leute rein, die haben so ihre Momente gehabt und dann waren die Abstände aber auch sehr kurz zwischen den Teilnehmern, sodass eigentlich die Neuankömmlinge sozusagen die Geschichte und auch das Tempo bestimmt haben, oder wie siehst du das?
Ja, also es war schon irgendwie so die neue Person, die reinkommt, darf mal ein bisschen was zeigen. Also Nummer 7 war dann Wheeler Utah, dann ging es überhaupt mal 3-1 von den Death Riders, vor allem dann gegen Orange Cassidy, wo ja die Geschichte auch noch nicht ganz auserzählt ist. Dann kam als nächstes Kevin Knight rein, der ist reingekommen, hat mal ordentlich aufgeräumt. Und Nummer 9 war dann Roderick Strong und da war es genauso, der ist auch reingekommen, hat mal hier die Backbreaker ausgepackt, vor allem jetzt auch hier wieder gegen die Death Riders, gegen Garcia, gegen Claudio, aber dann auch den End of Hard Take gezeigt gegen Ricochet. Ja, wie ging es weiter? Mark Davis
war der
Nummer 10. Hallo. Der hat auch gut ausgesehen, der hat sich auch ordentlich auch hier wieder Ricochet geschnappt, der hat den Awful Waffle kassiert, dann gab es noch einen Piledriver gegen Cassidy und dann kam hier der Tag Team Partner von Kevin Knight, also Nummer 11 war Mike Bailey, die haben sich dann mal zusammengetan, haben auch gemeinsam mal hier gegen Mark Davis ein bisschen Double Team Action gezeigt, waren dann, also ich glaube, Knight wollte ihn dann pinnen und dann hat Mike Bailey gesagt, na, Moment mal, also so nicht. Und dann, ja, dann haben die mal ein bisschen gegeneinander gezeigt. Also das war übrigens auch ein Match, auf das ich durchaus Lust hätte, mal Kevin Knight gegen Mike Bailey. denke mal, werden wir früher oder später auch sehen. Ja, das ist dann so lang gut gegangen, bis hier Daniel Garcia wieder mitgemischt hat und mal Mike Bailey einen Low Blow verpasst hat.
Genau, Nummer 12 und damit auch, Achtung Spoiler, war der letzte, Matt Maynard, der hier mit dabei gewesen ist. Der ist ja auch zuletzt noch attackiert worden von Daniel Garcia, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und deswegen hat man das hier mit aufgenommen, hat dann auch ganz gut gepasst, hat eine große Rolle gespielt. Nee, weil dann kam irgendwann das Hurt Syndicate zurück und haben dann erstmal ordentlich aufgeräumt. Die hatten ja auch lange genug Zeit, um sich zu erholen. Vielleicht haben sie noch Kaffee getrunken dazwischen oder so. Also die Gates of Agony haben sie jetzt 10 Minuten ausgenockt gefühlt.
Also Garcia und Daddy Magic waren ja tatsächlich dann raus aus dem Match. Die sind genau. Durch die Crowd gebrawlt und waren dann auch weg. Und das war dann genau, das war dann der Zeitpunkt. Also nachdem eigentlich, wie du sagst, Daddy Magic als Nummer 12 dann das heißt kurz vor dem Finish eigentlich, weil es war jetzt der letzte Name, der da rauskam, dann genau, gab's Lashley und Benjamin wieder, die dann auch mal mit Davis und Claudio aneinander gekommen ist. Also ich glaube, da hat man auch ein paar so Meet-Chants, weil das waren natürlich hier die größten Brocken in dem Match. Die haben aber dann, ich glaube, Davis und Claudio haben dann auch mal ein paar Suplexes und Slams kassiert.
Ja, Lashley ja generell, dann auch Kessel durch die Gegend geworfen, einen Bailey umgehauen quasi. Und es ging halt dann auch so weiter, ein Spinebuster gegen Ricochet und so weiter und so fort. Schlussendlich ging es natürlich dann ordentlich wild zur Sache. Wir sehen, wie erstmal Lashley hier auf Claudio gehen will. Der weicht aus, Lashley geht in die Barrikade. Jutta im Ring wieder. Es gibt das Psycho Knee gegen Orange Cassidy. Kevin Knight macht hier
gegen Ricochet. Zuvor gab es noch den Orange Punch gegen Mark Davis. Dann gab es das Psycho Knee. Und dann, ich weiß gar nicht, wer dann den Save gemacht hat, ich glaube Kevin Knight war es.
Genau, Kevin Knight war es, ja.
Weil der hat dann den UFO-Splash gegen Ricochet gezeigt.
Ist nicht auf Utah? Ist egal.
Okay. Ah, es war der UFO-Splash auf Utah und Ricochet hat aber dann die Chance genutzt, hat hier gleich die Spirit Gun gezeigt gegen Kevin Knight. Und ja, hat den dann auch gepinnt und ist jetzt hier AEW.
Vorsicht,
Champion.
Vorsicht, sonst steht gleich Billy Corgan bei mir vor der Tür oder so.
Ich würde es jetzt nicht ganz unmöglich finden, nachdem die ja jetzt offenbar zuletzt miteinander gesprochen haben. Vielleicht gibt's auch mal eine AEW National Titelverteidigung bei einer NWA Show. Ich würde es nicht ganz ausschließen.
Die Prämisse vom Belt soll ja sein, dass der weltweit verteidigt wird, auch bei anderen Promotions und so. Und ich glaube, die erste Titelverteidigung ist bei Ring of Honor, oder war das bei Final Battle?
Genau, bei Final Battle. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall ein Ricochet-Match bekommen. Also sicher nicht das Schlechteste, was man machen kann. Genau, sind dann auch Bishop Kauner und Roy Leona, kommen nochmal zurück, nehmen sich hier Ricochet auf die Schultern und ja, der darf hier als erster Champion in die Geschichte eingehen.
Das stimmt. Match an sich, bin ich ehrlich, wir hatten schon deutlich bessere Casino-Gauntlet-Matches. Ich fand, das war sehr Standardkost. Also jetzt ohne, dass es katastrophal schlecht, Stinker oder sonst irgendwas, ist es nicht gewesen. Aber dass ich jetzt sage, Mensch, in einem Jahr gucke ich mir das Ding jetzt hier von der Karte nochmal an, wird, glaube ich, nicht stattfinden. Wie sieht's aber bei dir
aus? Ja, du hattest, was du halt auch nicht hattest, das hattest du halt bei den meisten anderen Casino-Gauntlets, bei den größeren, du hattest halt keine große Überraschung. Es war halt relativ klar, also es war nicht unbedingt klar, wer dabei sein wird, aber ich glaube, wenn du dir im Vorfeld so ein bisschen das Roster angeguckt hättest und überlegt hast, also 10 bis 12 Leute, die man so in so ein Match reingeben kannst, du hättest wahrscheinlich 8 davon. Also Matt Menard war wahrscheinlich noch die größte Überraschung, weil der jetzt nicht so als regulärer Wrestler in letzter Zeit dabei war. Das war aber auch mehr so die Storyline mit Daniel Garcia. Ja, Match war nett. Match hatte viele nette Highspots. Ist halt auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Also wahrscheinlich vor 10 Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, boah, das war ein fantastisches Match, wenn das auf irgendeiner großen Card von einer anderen Promotion gewesen wäre. Und mittlerweile ist halt so, ja, für ein Casino-Gauntlet war's in Ordnung.
Das Niveau im weltweiten Wrestling ist halt auch einfach sehr, sehr gestiegen in den letzten 5 bis 10 Jahren. Das muss man einfach sagen. Und wenn du dann so ein Schmonsting reinbringst, was mich am meisten gestört hat, ist immer, dass man sich so stark an dieser Formel festgehalten hat. Ne? Neuer Mann kommt rein, neuer Mann zeigt Aktion, neuer Mann kassiert eine Aktion, nächster Mann kommt rein. Und das ist dann sehr oft so weitergegangen. Dazu noch diese Logiklücke mit, ey, was hat das Hurt Syndicate die ganze Zeit draußen gemacht? Ne? Haben die da Kaffee getrunken oder haben die Pokémon Go gespielt oder so? Ich weiß es nicht.
Du müsstest halt wahrscheinlich, damit die Leute wieder ein bisschen sagen, also es kann jederzeit aus sein, du musst wahrscheinlich jetzt irgendwann mal ein Casino-Gauntlet-Match machen, wo der zweite oder dritte Entrant spätestens das Ding einfach gewinnt und dann kommt auch wieder mehr sozusagen dieses Ding rein mit, es ist jetzt wirklich wichtig, wer hier Nummer 1 und Nummer 2 ist, weil jetzt wissen wir im Prinzip, ja, bis Nummer 10, bis Nummer 12, wenn ich jetzt als Wrestler irgendwie eine Nummer 9 ziehe, dann habe ich immer noch, also statistisch eine gute Chance, das Ding trotzdem gewinnen zu können.
Und hast du eigentlich eine bessere Chance, weil alle müde sind?
Genau, das heißt vielleicht, aber dadurch, dass wir jetzt nicht so sind, wie wir haben 30 wie beim Royal Rumble und 30 kommen auf jeden Fall.
Ja.
Ja, muss mal irgendwie die Nummer 2 nach 2 Minuten gewinnen. Und dann wird es wieder ein bisschen spannender vielleicht, das Konzept.
Ja, wie gesagt, auch wie du schon richtig sagst, es ist Jammern auf hohem Niveau. Trotzdem ist das jetzt als ein Match gewesen, wo mir auch so ein bisschen Dramatik abging. Wo ich aber auch sagen muss, man hat auch diese National Championship jetzt auch nicht so gehypt, dass ich sagen muss, Mann, das ist mal was ganz Besonderes. Weil es ist der wievielte Belt, den jetzt Tony Khan dieses Jahr eingeführt hat? 4. oder?
Ich weiß gar nicht, ich glaube. Ich meine, wo ich jetzt gespannt bin, unser Final Battle wissen wir, NWA haben wir jetzt ein bisschen spekuliert, wir wissen aber auch, der soll bei New Japan, bei CMLL, soll der auch verteidigt werden. Also ich hoffe ja, dass wir vielleicht ein Ricochet-Match auch im Tokyo Dome bekommen. Der hat ja auch eine Geschichte mit New Japan. Das wäre vielleicht noch eine schöne Sache, dass man sagt, man hat hier dieses, so eine zumindest ein bisschen AEW-Repräsentation noch mehr auf der Karte.
Wie gesagt, also mir hat nur so ein bisschen der Hype gefehlt und dann die Umsetzung war halt okay, aber es war jetzt auch nicht so der absolute Bringer. Egal, machen wir weiter. No Holds Barred Match zwischen Jon Moxley und Kyle O'Reilly hier am Start. Und No Holds Barred, da kann man natürlich schon davon ausgehen, dass es hier ein bisschen härter zur Sache geht. Das bedeutete anfangs erstmal, Markus, dass hier wurde sehr viel MA ausgetauscht, also sagen wir es mal einfach mal so, plus eben die fiesen Dinge, die man eigentlich beim MA nicht darf, so mit Finger in die Augen, Finger in den Mund oder irgendwo daran ziehen und daran zerren, Fishhooking en masse. Das tatsächlich mochte ich ganz gerne, im Gegensatz zum Publikum, was diese ganze, alles was da mit Mat-based irgendwas gewesen ist, hat die Leute überhaupt nicht interessiert.
Ja, also ich glaube, das ist halt wieder das Thema, du musst halt ein bisschen in dem Stil drin sein. Und Bryan Danielson hat ja gesagt, No Holds Barred, das war ja sozusagen auch bevor es Mixed Martial Arts gegeben. Also man hätte es wahrscheinlich auch hier, aber da hätten noch weniger Leute wahrscheinlich was damit anfangen können. Da hätten wir es vielleicht als Vale Tudo-Match zeichnen können. Weil das war ja im Prinzip so auch wenn wir zurückgehen jetzt in die 50er, 60er Jahre nach Brasilien, so diese Gracie Challenges gegen Leute aus anderen Dojos oder anderen Kampfsportarten. Und da ging es ja doch öfter mal ein bisschen härter zu, eben genauso mit, wir machen hier auch mal Dinge, die, weil es eben auch kein ganz klares Regelwerk gibt, also war sehr viel Grappling dabei, also es ging jetzt schon mal los mit einem versuchten oder mit einem Double-Leg-Takedown von O'Reilly, dann diese stehenden Switches, dann ging es in den Cross-Arm-Breaker und ja, Geschichte vom Match war natürlich Kyle O'Reilly und das ist ja auch eine Geschichte, die hat man uns irgendwie erst relativ spät in dieser Fehde erzählt, dass ja Kyle O'Reilly hier sich wirklich schwer am Nacken verletzt hat, mal in einem Match gegen Jon Moxley und auch gar nicht wusste, ob seine Karriere irgendwie weitergeht, ob er nochmal in den Ring steigen kann. Und das gab es aber irgendwie erst, ich weiß gar nicht, ich glaube nach Blood and Guts hat man uns das eigentlich erst erzählt, weil die Geschichte hätte man vielleicht schon ein bisschen früher hören können. Aber es ging auf jeden Fall, also Moxley hat einerseits dann natürlich den Nacken attackiert und hat sich aber auch sehr schnell eben auch vom reinen Grappling wegbewegt, hat sich da von Marina Shafir mal eine Gabel geben lassen, die sie ihm irgendwie heimlich zugesteckt hat, was in einem No-Holds-Barred-Match eigentlich egal sein müsste. Ja, und hat mal so ein bisschen in Kyle O'Reillys Stirn hineingegabelt, damit wie Abdullah the Butcher zu seinen besten Zeiten.
Ja, ich sag's ganz ehrlich, ich bin kein Freund davon. Jetzt gar nicht. Ich finde, das wird jetzt auch overused, dieses Gabel-Ding. Das haben wir jetzt sehr, sehr häufig gesehen. Kein Freund davon. Und es war ja so ein bisschen hier, dass Kyle O'Reilly im Grappling eigentlich den Vorteil gehabt hat und Mox war dann irgendwann frustriert und ist rausgegangen und hat sich dann eben diese Gabel geholt, so habe ich zumindest interpretiert. Ne? Und ja, wie du schon gesagt hast, dann gibt's halt die Gabelstiche in die Stirn und Kyle O'Reilly fängt nach, keine Ahnung, 4-5 Minuten schon an zu bluten wie ein Schwein, wie wir es auch schon bei Blood and Guts gesehen haben. Und ja, es gab die Suplessen und dann wurde mit der Gabel immer wieder gearbeitet, dann wurde auch mal hier über den Rücken gekratzt und es wurde Kyles Nippel attackiert, aber gut kaschiert, muss man dazu sagen, mit sehr vielen Händen und so. Aber ich Darf ich das sagen, dass ich von dieser extremen Gewaltdarstellung mit Gegenständen und Bohrereien irgendwie müde bin bei AEW, weil es halt gefühlt alle, sag mal, 3 bis 5 Wochen der Fall ist gerade?
Ja, es war auch schwierig. Also wir werden dann gleich über das nächste Match sprechen. Wir hatten da jetzt im Prinzip 2 blutige Schlachten mit diversen Gegenständen direkt hintereinander. Das hat vor allem natürlich ein bisschen dann das zweite Match danach beeinträchtigt. Ich finde Bryan Danielson ist ja mein absoluter Lieblingskommentator im Moment.
Fantastisch, ja.
Weil er doch sehr schön hat zum Beispiel gesagt, ja, Marina Shafir ist eine hochdekorierte Judo-Kämpferin und die trainiert ja auch mit Moxley, aber sie hat ihm trotzdem hier diese Gabel gegeben, weil sie wohl als Submission-Expertin auch sieht oder der Meinung ist, in einem reinen Submission-Match wird sich John Moxley nicht gegen Kyle O'Reilly durchsetzen und deswegen greifen sie hier auch zu anderen Taktiken. Ja, von der Gabel ging es dann irgendwann über. Kyle O'Reilly hat dann von irgendwo eine Kette daher gezaubert und dann haben sie hier auch diese Kette eingesetzt.
Also waren du darfst nicht vergessen, dass Mox auch dann geblutet hat, ne? Der ist dann ja noch
genau,
in den Ringfassen
auch geblutet, ja.
Katapultet worden und ist dann ja auch noch mit der Gabel gestochen worden, ne? Natürlich dann auch wieder so, dass er dann irgendwann sich aufsetzen konnte und das Blut floss dann. Und ich sag's nochmal, was mich hier genervt hat. Mich hat hier genervt, dass die Crowd, die wresteln da ein technisch schönes MMA-Match, die Crowd so, interessiert mich nicht. Aber dann wird jemand in der Gabel gestochen, blutet, also, oh krass, ne, hier Gabel-Action, geil, ne, das ist super.
Das ist halt das Thema, das ist halt auch wie bei einem Ambition bei der WXW oder Bloodsport. Du musst halt ein bisschen mit diesem Stil was anfangen können. Und wir wissen zwar, es gibt einen gewissen Crossover zwischen Wrestling und MMA-Fans, aber der ist mittlerweile nicht mehr so groß. Das heißt, wenn du jetzt mit diesen Submissions so nichts anfangen kannst, vor allem nicht mit diesen Kontern dazu und wie komme ich aus einer Submission raus und in die nächste rein und was bedeutet das jetzt eigentlich und welcher Körperteil wird da jetzt mit welcher Submission wie irgendwie attackiert. Das ist halt schwierig, wenn diese Fans sozusagen hier nicht erzogen sind, dann ja.
Aber das Ding ist doch, AEW hat ja lange Zeit jetzt dieses Motto gehabt, where the best wrestle, nicht where the best peek with forks, weißt du? Und das Ich habe mich hier selbst, also ich mit der Gabel-Action habe ich mich schwer getan, mit diesem exzessiven Geblute habe ich mich schwer getan, wobei ich mir das noch hier erklären konnte. Ich mochte auch zum Beispiel den Moment, als Kyle O'Reilly dann diese Kette geholt hat und Mox vorher noch so, ja komm, ne, komm nachher. Und sobald Kyle dann im Ring gewesen ist, hat man plötzlich die Angst im Gesicht von Mox gesehen. Und das mochte ich, weil das ist dieser Zweifel an sich, den hat er immer wieder jetzt auch in den vergangenen Wochen in dieser Geschichte gezeigt. Und das fand ich halt eben super. Und ja, wie du schon gesagt hast, sollen wir ein bisschen von der Gabel ein bisschen wegrücken hier von der.
Ja, also es war ein bisschen ein Rückbezug natürlich zum Titelmatch gegen Hangman Page, weil der hat ihn ja sozusagen hier mit der Kette dann erhängt. Das war ja der erste große Tap-Out jetzt von Moxley in den letzten Monaten. Also auch da, ich glaube, das war auch wieder Danielson oder was, Excalibur, dass sie das auch erklärt haben, warum jetzt gerade mit dieser Kette. Ja, und es war dann schon so ein bisschen halbes Dog-Collar-Match, weil die hatten dann irgendwann beide diese Kette um den Hals und haben dann im Prinzip ja auch versucht, diese Kette irgendwie für diverse Submissions einzusetzen. Dann hat Moxley, dann gab es einen Stuhl, dann gab es sozusagen hier dieses Pillmanizen, also dieses Einklemmen und Drauftreten vom Arm von Kyle O'Reilly in dem Stuhl. Dann gab es einen Death Rider, Kimura Lock, aber auch da Kyle O'Reilly kontert dann in den Ankle Lock. Das war auch wieder, also ich weiß nicht, ob sie die Agents da teilweise nicht abgesprochen haben, weil die Geschichte mit Danielson hat sie auch gesagt, ich habe damals auch mit einem Arm, mit einem gebrochenen Arm bei Submission gegen Okada gewonnen. Jetzt hat man hier den verletzten Arm und hatten den verletzten Arm dann später auch nochmal im anderen Match. Ja, im Endeffekt aber hilft das John Moxley alles nicht. Also Kette, Stuhl, Gabeln, Kettensägen, Atombomben, alles.
Was den Storm vergessen und das von den Fans.
Stimmt, hatten wir auch. Genau. Ja, wir hatten dann den Curbstorm, wo die Fans dann, das war dann sozusagen der nächste WWE-Bezug, die Seth Rollins-Musik gesungen haben. Aber ja, letztlich gab es hier die Kette, die ums Bein gewickelt wurde, den Ankle Lock bzw. den Toehold und Moxley tappt zum mittlerweile 4. Mal
ja.
in den letzten Monaten aus und zum 2. Mal gegen Kyle O'Reilly.
Ja, ich mochte es nicht, dass wir diesen Pillmanizer gegen den Arm gehabt haben, ne? Der gebrochene Arm, was auch die Kommentatoren entsprechend verkauft haben. Schau dir an, der Arm, der ist taub, er hängt nur noch leblos an seinem Arm und an seinem Körper und 20 Sekunden später, oh nein, John Moxley ist im Ankle Lock und bricht ihm hier das Bein. Ja, man kann das natürlich irgendwie erklären, ne? Adrenaline ist the hell of a drug und so. Ich find's trotzdem nicht gut. Also, ne, dann lass doch diese Idee mit dem Arm weg. Der ist ja auch noch danach bearbeitet worden im Kimura und so. Dann lass das weg oder mach's anders. Ich fand diese Idee mit der Kette fand ich gut. Aber es ist halt dann am Ende zu viel. Zu viel, um dann eben diese Matchstruktur zu erzählen und um da eine Geschichte zu erzählen, die nicht Logiklöcher hat. Ne? Und auch wenn Bryan Danielson das erklärt, habe ich da halt ich persönlich habe da meine Probleme. Das war ein starkes Match von den beiden mit sehr merkwürdigen Zuschauerreaktionen, aber für mich überladen und zu viel. Man wollte MMA mit reinbringen, du wolltest so ein bisschen Bloodsport mit reinbringen, dann wolltest du noch die Rückbezüge mit reinbringen, dann wolltest du noch irgendwie Kyle O'Reilly groß darstellen, natürlich, dass der hier den Schmerz überwindet und dann auch nach dem Match sozusagen kollabiert, wegen der Schmerzen wahrscheinlich, und dann attackiert wird. War mir zu viel und zu überladen, als dass ich das jetzt so komplett hätte feiern können. Weil eigentlich ist es eine Matchart gewesen, wie die beiden das erzählt haben, die ich hätte sehr gemocht hätte haben können. Hat aber nicht funktioniert. Und ich muss auch mal sagen, dieser Angriff von Moxley nach dem Match, was war das denn, bitteschön?
Das kann ich dir wahrscheinlich mittlerweile erklären.
Okay, erklär's mir.
Also es war so, O'Reilly liegt halt mal da, Moxley nickt ihm eigentlich zuerst so anerkennend zu, so quasi, ja, also den Handshake oder so irgendwas gibt's natürlich nicht, aber so, ja, also ich erkenne an, du hast mich hier besiegt. Die Death Riders kommen auch da, übrigens auch wieder Pack, der nicht wahnsinnig happy aussieht mit seinem Stable Leader. Und Moxley will eigentlich schon gehen und schaut dann nochmal zurück und sieht eben hier Kyle O'Reilly, der ja von den Ärzten versorgt wird, und geht zurück in den Ring und attackiert Kyle O'Reilly weiter, bis dann irgendwann, dann ist er wieder gegangen, Conglomeration kommt dann raus. Und das Puzzlestück, was hier jetzt fehlt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das war kurz nach dem Pay-Per-View, YouTube-Kanal von AEW, gab es eine Backstage-Promo von Jon Moxley nach diesem Match. Die wird es vermutlich auch bei Dynamite, werden sie die nochmal zeigen. Und so wie ich das verstanden habe, also er sagt dann, ja, also es geht weiter, alle anderen freuen sich irgendwie. Es gibt aber überhaupt keinen Grund, sich zu freuen, weil im Wrestling-Business ist jeder Tag ein neuer Kampf. Und er und die Death Riders, sie werden morgen werden wir schon weiterkämpfen, während quasi diese ganzen Nicht-Wrestler, die keine echten Wrestler sind, die sind jetzt im Krankenhaus und lassen sich verarzten. Und das war auch irgendwie so. Also Moxley, der quasi sagt, ich habe zwar verloren, aber ich stehe noch, ich gehe hier auf meinen eigenen Beinen raus.
Das ist klar.
Und Kyle O'Reilly, der liegt jetzt da und der braucht jetzt ärztliche Hilfe. Das ist kein echter Wrestler, der steht nicht nach dem Match auf. Der wird jetzt mal ein paar Wochen irgendwie, und hat ja auch, in der Promo hat auch Darby Allin erwähnt, hat gesagt, der ist jetzt auch wieder im Krankenhaus, der hat schon irgendwie eine Dauerkarte dort, weil wir ihn ständig ins Krankenhaus schicken. Also ich glaube, für Jon Moxley ist es jetzt irgendwie so dieses Zeichen von Schwäche, wenn du nach dem Match nicht gleich wieder am nächsten Tag fit bist, sondern sozusagen hier immer längere Auszeiten hast, um dich wieder zu erholen. Und das will er nicht. Und das ist wohl das, was ihn irgendwie nervt. Und deswegen gab es wohl auch diesen Angriff speziell erst, als er gemerkt hat, Kyle O'Reilly kommt nicht von selber wieder auf die Beine und braucht hier den Ringarzt.
Das meinte ich gar nicht. Also dass das jetzt hier ihn so ein bisschen rehabilitieren soll und dass die Geschichte weitergehen soll, das passt ja auch zum Moxley-Charakter. Ich meinte eher, was er da gemacht hat. Er hat ja, das waren ja keine richtigen Aktionen. Er hat ja so ein bisschen den Arm genommen von Kyle O'Reilly, den angeschlagenen linken Arm. Und danach hat er so, der hat so ein bisschen mit dem rumgewedelt und hat irgendwie, ich glaube, einmal auf ihn getreten oder so. Aber es war jetzt keine koordinierte Aktion, auch keine wirkliche schmerzhafte Aktion, die wir da gesehen haben. Das meine ich eher. Es wirkte irgendwie so, vielleicht ist das auch Absicht, um diese Verzweiflung von dem Mox darzustellen und dieser Drang, ich muss noch irgendwas tun in letzter Moment, damit ich hier als Sieger in Anführungsstrichen rausgehe. Aber das sah so ein bisschen fahrig aus in dem Augenblick. Da habe ich mich sehr...
Ja, beziehungsweise was natürlich auch noch sein kann, da habe ich jetzt aber wirklich, müsst ihr nochmal anschauen, zu wenig darauf geachtet, ob der jetzt irgendwie Pack ihm einen speziellen Blick oder so zugeworfen hat. Weil die zweite Erklärung ist vielleicht so, dass ich gedacht habe, okay, also bevor ich jetzt sozusagen vor meinen Leuten das Gesicht verliere, muss ich nochmal zurück in den Ring und muss den nochmal attackieren. Vielleicht eben deswegen auch, aber jetzt bauen wir uns hier schon wieder die Erklärungen, die sollten wir von irgendwo anders bekommen. Aber das wäre natürlich so eine These, wo du sagst, ja, dann geh ich nochmal rein und attackiere den zumindest irgendwie so halbherzig, damit ich quasi von meinen Jungs immer noch wie der harte Hund dastehe und die nicht irgendwie glauben, ich werde jetzt irgendwie weich und sentimental und verbrüder mich am Ende noch irgendwie mit dem Feind oder so.
Ja. Nee, genau, das meinte ich ja. Also das muss man uns dann noch ein bisschen erklären. Ich fand diesen Angriff, fand ich ein bisschen merkwürdig von der Durchführung her. Also darum ging es mir. Weil es halt eben keine klare Aktion gewesen ist oder kein klarer Angriff auf den Arm, sondern es wird eher so ein bisschen unbeholfen, überhastet fast schon. Also vielleicht ist das aber genau der Plan dahinter. Den muss man uns dann aber vielleicht noch ein bisschen besser erklären, wenn man das macht. Finde also, ich das gut, weil das also macht den Mox-Charakter menschlich.
Ja, und Moxley macht normalerweise nichts, was für ihn nicht Sinn macht. Also der hat normalerweise schon immer einen Plan und eine Methode hinter dem, was er tut und sagt, ja, aber jetzt sind wir natürlich in der Situation, also Pac hat hier sein Match gewonnen, Moxley hat sein Match verloren und ja, vielleicht gibt es dann irgendwann einen neuen Führungsanspruch, dass jemand sagt, dass Pack vielleicht sagt, also ich bin hier der immer abliefert, Moxley verliert und vielleicht müssen wir hier andere Seiten aufziehen. Vielleicht sind wir zu wenig bastardhaft und müssen ein bisschen mehr in die Richtung gehen.
Deswegen hatte ich ja die Vermutung gehabt, dass vielleicht sogar ein Darby Allin auf irgendeine komische Art und Weise per Tap-Out hier verliert und dass man dann sozusagen sagen kann, ja, ein Tap-Out für einen anderen Tap-Out, aber lassen wir mal außen vor. Auf jeden Fall wird uns diese Geschichte, glaube ich, noch ein bisschen begleiten und wir werden wahrscheinlich nochmal drüber diskutieren können. Kommen wir damit zum nächsten Match. Es geht um die TNT Championship. Kyle Fletcher gegen Mark Briscoe und es ist No DQ. Und da, um mal so einen ganz kleinen Blick nach vorne zu werfen, muss ich leider die Match-Reihenfolge hier sofort kritisieren, Markus.
Weil, ja, ja. Das haben wir ja schon ein bisschen angedeutet im letzten Match. Ja, weil No DQ und No Holds Barred ist jetzt von der Stipulation her auch nicht wahnsinnig weit auseinander.
Ja, genau das. Und auch die Action, die wir hier gesehen haben, natürlich haben wir bei dem einen sehr MMA-Bezug, sehr viel MMA-Bezüge gehabt. Nichtsdestotrotz waren einige Motive, Klammer auf, ich spieße meinen Gegner auf, Klammer zu, in beiden Matches vertreten. Auch wenn die natürlich von der Art und Weise, auch von der Matchführung her sehr anders gewesen sind.
Genau, also auch da hatten wir eben wieder sehr viel Brutalität, sehr viel Blut. Also es ist halt schwierig, die Frage, wann bringst du welches Match? Aber gerade bei den beiden Matches direkt hintereinander ist es halt extrem aufgefallen. Vor allem, jetzt habe ich gerade schon vorher zwei Leute heftig bluten gesehen. Jetzt sehe ich hier wieder zwei Leute heftig bluten. Natürlich, also auch wieder hier jammern auf hohem Niveau. Das Match selbst als Match betrachtet war fantastisch und die haben sich da ordentlich ins Zeug gelegt, weil das war schon Match Nummer 6 zwischen den beiden und die waren bisher immer alle gut. Aber ich bin halt vielleicht ein bisschen als Zuseher jetzt auch dann schon abgestumpft. Jetzt habe ich schon gesehen hier Gabeln, Ketten, Stühle und jetzt sehe ich eben Leitern, Tische, Stacheldraht.
Reißzwecken,
ja.
Genau. Ja, das hat mich hier tatsächlich gestört. Also das verstehe ich halt auch nicht. Und da bin ich wieder an dem Punkt, sprechen die Agents nicht miteinander? Was man da anstellt, sprechen die Agents nicht mit Tony Khan? So, hey, wir möchten hier eine Gabel einsetzen. Und dann kommen die anderen und sagen, hey, wir möchten hier einen Schraubenzieher einsetzen. Das sollte man vorweg miteinander klären und dass man dann die Matches ein bisschen auseinanderhält.
Ja, und ich glaube, also wenn ich mir jetzt nochmal die Karte anschaue, es wäre wahrscheinlich schlau gewesen, zum Beispiel das Casino Gauntlet dazwischen zu geben, weil das war eine ganz andere Art von Match. Und ich glaube, das hätte als Puffer dazwischen, zwischen diesen zweiten beiden Blutorgien, hätte das wahrscheinlich, also ich hätte wahrscheinlich das, was die beiden, Kyle O'Reilly, Kyle Fletcher und Mark Briscoe in dem Match gezeigt haben, und die haben sich ja wirklich nichts genommen, hätte ich wahrscheinlich mehr anerkennen, appreciaten können, wenn ich dazwischen eine kleine Atempause gehabt hätte von einem Blutbad ins andere sozusagen zu gehen.
Ja, sehe ich halt ganz, ganz genauso. Ja, und das geht ja auch schon früh los, ne? Also wirklich, wo wir dann schon sehr früh im Match auch diesen Brainbuster auf den Stuhl haben von Kyle Fletcher gegen Mark Briscoe. Das war draußen auch noch. Was ja dann natürlich dafür gesorgt hat, dass Mark Briscoe schon am Bluten gewesen ist. Kurze Zeit später revanchiert der sich aber und holt dann eben eine Leiter raus, eine etwas kleinere Leiter, noch nicht die große Leiter, die sollte später noch kommen. Und da gab es ja auch also mehrere ganz fiese Bumps. Auch für Kyle Fletcher gab es ja da einen Bump, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, der hat vielleicht auch einfach diese Wunde legit damit gerissen, oder? Im Kopf, wo der quasi einfach den Kopf bekommen hat.
Ja, genau, genau, genau. Was wir nicht unterschlagen dürfen, es gab zu Beginn ein sehr, sehr schönes emotionales Video zu Mark Briscoe, eben sozusagen hier, nachdem sozusagen sein Leidensweg, nachdem sein Bruder da ja beim Autounfall tragisch verstorben ist, wie sozusagen hier seine Familie, wie sein Weg mit AEW war. Also das war sehr, sehr schön gemacht. Ja, weniger schön war eben, wie gesagt, wie hier Kyle O'Reilly, Kyle Fletcher die Leiter an den Kopf bekommen hat. Ja, und es ging natürlich, also es ging draußen sehr hart zur Sache, es ging mit, also diese Leiter haben sie ja wirklich komplett zerstört, die hat ja ausgesehen wie nach einem Autounfall. Und dann, ja, Tische sind dann natürlich noch zum Einsatz gekommen, dann gab es irgendwann einen Tisch mit Stacheldraht, dann hat Kyle Fletcher was gebastelt, hat da draußen so eine Reihe aus jeweils drei Stühlen auf beiden Seiten aufgebaut, wollte dann hier, ich glaube, Mark Briscoe wollte ihn dann durchwerfen, dann hat aber Mark Briscoe vom Top Rope nach draußen geworfen, durch den Tisch. Also da ging's schon hart her. Dann kamen die Thumbtacks, dann kam eben dieser Tisch mit Stacheldraht. Also ja, man hat hier ordentlich die Gimmicks ausgepackt, sage ich mal.
Ja, und es ging vor allem hin und her. Deswegen, also so ein klassischer roter Faden, abseits von wir behaken uns mit den härtesten Gegenständen, hatten wir ja eigentlich nicht, sondern es war wirklich so ein Abnutzungskrieg, den sich die beiden geliefert haben. Und ich glaube, diese Geschichte wollte man eben auch erzählen. Und vor allem auch einen Kyle Fletcher hat ja hier kräftig eingesteckt. Also du hast gerade diese Sechserreihe mit den Stühlen angesprochen. Da ist er ja durchgegangen nach diesem Flipping Blockbuster Neckbreaker. Und er ist ja auch der gewesen, der durch die Thumbtacks gegangen ist. Also wir sprechen immer davon, dass Mark Briscoe so ein verrückter Hund ist. Also Kyle Fletcher ist da nicht wenig verrückter, oder?
Nein, der ist, der schont sich da nicht sehr. Was schon noch sehr schön war, war im Kommentar Don Callis, der natürlich hier einerseits gesagt hat, also er will hier Mark Briscoe in der Family haben, auf der anderen Seite auch gesagt hat, der soll halt seine Karriere beenden. Dann ging es irgendwie so darum, was willst du jetzt? Soll der jetzt irgendwie fit sein? Oder gesagt, ja, also wenn er nur irgendwie mein Lakai ist, dann muss er ja nicht gehen können, das kann er auch vom Rollstuhl aus machen. Oder er kann ja, es reicht ja, wenn er nur ein paar Monate verletzt ist und dann in die Family kommt. Also Don Callis war da in Topform, was so seine Kommentare anging. Genau, und dann gab's irgendwann eine sehr, sehr, sehr große Leiter, die noch durchkam. Da gab's unter anderem einen Froggy Bow von dieser Leiter durch einen Tisch.
Kann ich schon reingesprungen, entschuldige.
Ja, genau. Genau, und Don Callis hat dann irgendwann auch noch den Schraubenzieher hervorgezaubert für Don Callis und ja, hat dann so ein bisschen auch wieder auf Mark Briscoe damit eingestochen. Und dann gab es einen Brainbuster in die Thumbtacks, also gegen Fletcher, das hast du erwähnt. Und dann war Mark Briscoe sozusagen am Top Rope, Fletcher hat so den Referee in die Seile hineingestoßen, hat dann den Schraubenzieher sozusagen von unten durch den Ringpolster gestochen, also sozusagen mit der Spitze, mit dem Schraubendrehteil nach oben, wollte dann hier den Average Brainbuster da drauf zeigen. Briscoe kommt aber raus, es gibt einen Cutthroat Driver. Fletcher sticht noch ein bisschen von oben.
Weißt du, ich bin in dem Augenblick froh gewesen, dass wir eine Kooperation mit DC und nicht mit Mortal Kombat gehabt haben, weißt du? Weil ja. Da war der Brainbuster auf den Schraubenzieher halt durchgegangen. Also,
aber wir haben das, ich habe mir das tatsächlich vor kurzem mal überlegt und man dachte, eigentlich ist ja Mortal Kombat in der WB Franchise, also so ein Blood and Guts AEW Charakter Geschichte bei Mortal Kombat würde ich schon ganz cool finden vielleicht. Da kannst du dann diese ganzen Dinge, die du halt nicht machen kannst, weil du deine Wrestler halt nicht töten solltest, kannst du zumindest im Videospiel dann zeigen.
Ja, das fand ich halt schon ein bisschen too much. Auch ich bin ja auch, also auch da wieder, jeder, der da absolut Spaß dran hat, dem sei das gegönnt. Ich fand es auch ein bisschen eklig, als dann Kyle Fletcher das Blut vom Schraubenzieher abgeleckt hat und das dann ne so runtergeschluckt hat und so. Also wunderbar. Ist nicht meins, sorry. Also ich hab echt nichts gegen Blut und Gewalt im Wrestling, aber es gibt so ein paar Dinge, die sehe ich einfach nicht besonders gerne. Ich hab ohne Witz vom Fernseher gesessen, so Hepatitis. Naja.
Ja, aber wir haben uns dann schon dem Ende genähert, weil es sollte dann hier nochmal einen Avalanche Brainbuster aufs Turnbuckle geben. Briscoe kontert das aber in einen Avalanche Razor's Edge. Da ging es dann auch tatsächlich durch diesen Stacheldraht-Tisch. Dann gab's den J-Driller und ja, Mark Briscoe hat sozusagen hier gleich gezogen die Serie 3-3 und hat sich aber hier den TNT-Titel geholt von Kyle Fletcher.
Genau, und muss vor allem nicht der Don Callis Family beitreten, das haben wir gar nicht erwähnt, weil es auch im Match gar keine große Rolle gespielt hat, wenn man ehrlich ist. Ne? Das war so ein bisschen das, was ich schade fand. So, ja, Don Callis hat sich zweimal, dreimal eingemischt, aber dafür, dass ja hier die Stipulation war, dass wenn Mark Briscoe verliert, er der Don Callis Family beitreten müsse, hat sich die Don Callis Family und Don Callis auch, die haben sich jetzt nicht wunder wie drum gekümmert, dass er hier wirklich mit dabei ist, oder?
Ja, das haben wir dann nachher ja noch ein kurzes Segment Backstage. Das hat Kyle Fletcher, jetzt ist aber zum letzten Mal hoffentlich, hat das ja auch dann Backstage angesprochen und kritisiert.
Ja, das stimmt. Aber man hätte es vielleicht, also man hätte zumindest Don Callis hier noch ein bisschen aktiver mit einbinden können oder wie auch immer.
Aber der hatte jetzt sozusagen nochmal die Chance, zwei neue Mitglieder zu bekommen, weil es ging jetzt weiter mit dem $1 Million Six-Man, also Kenny Omega und Jurassic Express gegen Josh Alexander und die Young Bucks. Und die Young Bucks haben sich ja bis zuletzt noch nicht offiziell festgelegt gehabt, ob sie jetzt Teil der Family sind oder nicht. Gab es ja da noch ein paar Eingriffe bei Dynamite zuletzt am Mittwoch. Aber ja, jetzt zumindest mal an der Seite von Don Callis und vor allem gegen Kenny Omega und gegen Jurassic Express gestellt.
Ja, das ist ein Match. Das Match finde ich, das war ein schönes, schnell geführtes Six-Man-Tag, was ich so in der Art und Weise auch erwartet habe. Aber für mich war fast wichtiger, was dann die Kleinigkeiten, die hier dann mit dabei gewesen sind. Gerade diese Zerrissenheit von den Young Bucks, die man dann immer wieder gesehen hat, und arbeiten die zusammen, ne? Funktioniert das? Zum Beispiel, als dann Josh Alexander hier einen Kenny Omega im Ankle Lock gehabt hat, und dann erstmal gab es den BTE-Trigger sozusagen, man dachte, die verstehen sich nicht, aber dann funktioniert das doch mit dem Teamwork. Irgendwann hat es dann nicht mehr funktioniert, da gingen dann die Superkicks überall hin, aber nicht dahin, wo sie sollten, und da wurde auch Josh Alexander getroffen. Ich finde, das hat mal wieder gezeigt, wie gut Storytelling hier auch funktionieren kann, und gerade diese Elite-Emotionen, die halt eben dabei sind, die haben ja für mich hervorragend funktioniert.
Ja, und die Young Bucks sind halt einfach das, ich behaupte das so, weil ich wüsste nicht, wer sonst, die sind einfach auch das beste Storytelling-Team im Wrestling, also die können jeden Gegner gut aussehen lassen und können mit jedem Gegner, wird zuletzt wieder gesehen mit Top Flight. Die hatten vor 5 Jahren das oder vor 6 Jahren das Match mit den Young Bucks und ja, sind halt leider immer noch dort, aber sehen gegen die Young Bucks immer noch viel besser aus als gegen alle anderen. Und ja, diese Geschichte mit Kenny Omega, mit der Family, die hat man hier natürlich erzählt, und man hat vor allem aber in so einem Six-Man-Tag erzählt, wie man sich's eben mit diesen 6 Leuten vorstellt. Das heißt, einfach Non-Stop-Action ging dann sehr stark auch in Richtung Hot-Tag von Kenny Omega, also dass der auch mal reinkam. Natürlich Kenny Omega gegen Josh Alexander, also wir wissen ja auch, Josh Alexander ist ein riesen Kenny Omega-Fan und war für ihn ja auch mit ein Grund, zur AEW zu kommen, weil er eben unbedingt mit Kenny Omega arbeiten wollte. Durfte er jetzt auch schon mehrfach. Also das Match hat natürlich schon an allen Ecken und Enden auch abgeliefert.
Ja, und das ist so ein Match, da ist so viel passiert und so viele Aktionen, weil du eigentlich auch, ja, du hast so eine Isolationsphase, aber es gab so viele Aktionen, die hier wild durcheinander gegangen sind, dass man die gar nicht so aufzählen kann und gar nicht wirklich rezitieren kann sozusagen. Was ich hinterher mochte, war natürlich, wenn wir in die Schlussphase gehen, wie gesagt, dann gab es diesen BTE-Trigger im Ankle-Lock sozusagen, wo dann die Jurassic Express hier noch dann auch später noch den Save machen konnten, auch da den Spike Piledriver noch gezeigt haben gegen Matt. Luchasaurus, der dann 2 Leute noch rausgeschickt hat, Jack Perry, der wieder reingekommen ist, und er hat dieses ganze große Durcheinander und dann auch dieses Kämpfen darum, wer darf jetzt hier seinen Finisher durchziehen sozusagen, ne? Jurassic Express, die dann ihre Double Team Powerbomb gezeigt haben für eine 2. Dann auch dieser Versuch, dieses Double Doomsday Device, wahrscheinlich hatte ich deswegen anfangs noch im Kopf, wo dieser doppelte Doomsday Device gezeigt werden sollte und die Young Bucks das Ding einfach stehen. Die kassieren die Doomsday Device und stehen das Ding einfach. Das fand ich schon irre, um dann in diese Young Bucks Routine reinzukommen, wo einfach nur die Superkicks am Stück geflogen sind und ich mich immer frage, wie koordinieren die das? Das geht so schnell. Und wo sind da die kleinen Gesten, oder rehearsen die das vorher? Ich weiß es nicht.
Ja, also das war eh schon ziemlich das Ende. Also es gab diese Superkick-Party gegen den Jurassic Express. Dann sollte es noch einen, so einen Double-Superkick gegen Kenny Omega geben, der den Josh Alexander halt gerade draußen vom Apron her festhält. Kenny duckt sich, dann gibt's hier den Superkick gegen Alexander, der fliegt nach draußen. Dann gibt's draußen sozusagen einen One-Winged Angel gegen Josh Alexander auf den Floor. Also der ist damit sozusagen erledigt. Im Ring versucht dann Matt Perry einen Backslide gegen Matt. Der rollt sich da aber durch. Es gibt den BTE-Trigger gegen Jack Perry und damit gewinnen die Bucks und eben auch Josh Alexander das Match. Und ja, dann, also sozusagen das, worauf wir gewartet haben, ist natürlich dann auch nach dem Match passiert. Also fast die ganze Don Callis Family war dann auch im Ring. Also ich glaube jetzt außer Okada, Takeshita, aber so die üblichen Verdächtigen, Hechicero und Rocky Romero und so weiter. Ja, und haben dann hier mal damit begonnen, Kenny Omega zu attackieren. Und die Bucks, die freuen sich mal, bekommen hier mal ihre großen Sporttaschen mit Geld. Also 3 Stück gibt's, eine für Hechicero, eine für Alexander und eine jeweils für die Bucks. Und ja, Don Callis nimmt sie auch gleich mal unter den Arm und will mit ihnen nach hinten gehen und sagt, ja, also braucht sich nicht drum kümmern, Kenny Omega wird jetzt ja abgefertigt.
Genau.
Und,
ja, aber was machen die? Also die brechen mir die Knöchel. Und so, okay, warum? Brechen mir halt die Knöchel.
Das ist halt so. Man,
ja, genau.
Frag nicht so.
Das schmutziges ist, Geschäft halt eben.
Ja. Ja. Ja, und genau, dann wird halt hier entsprechend, also die Bucks sind schon fast draußen und drehen sich aber doch immer wieder um, schauen irgendwie so, was ist da jetzt los? Sind wir damit einverstanden? Und Don Callis ist halt, also in seiner Rolle natürlich perfekt mit, ja, komm und schau mal und viel Geld und toll und was du jetzt alles kaufen kannst und jetzt läuft's gut. Ja, und natürlich irgendwann mal lassen die Bucks sozusagen hier die Sporttaschen fallen, stürmen zurück in den Ring, machen den Safe. Für Kenny Omega, die Jurassic Express wird auch irgendwann mal wieder erweckt zwischendurch. Und ja, dann gibt's mal den Handshake hier mit Jurassic Express. Kenny Omega kommt dann auch langsam wieder auf die Beine, sehr wackelig noch. Dann soll es ja auch den Handshake geben, dann schlägt er aber die Hände weg. Jetzt sagt man schon, okay, geht die Geschichte doch irgendwie noch anders aus. Aber dann natürlich haben wir die große Umarmung. Ja, der Elite, die jetzt in irgendeiner Form offenbar wieder da ist.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also die scheinen jetzt dann das Gegengewicht anscheinend hier zu Don Callis Family zu sein. Also ich meine, auf jeden Fall mit Josh Alexander wird dann Kenny Omega noch eine Rechnung offen haben und Don Callis selber mag es ja auch nicht besonders gerne, wenn man ihn hier für dumm verkauft sozusagen, wenn sein Plan nicht aufgeht, wenn der Deal geplatzt ist. Ich fand, das war schönes, also perfektes Storytelling. Ich habe da vorgesessen, ich habe drauf gewartet. Ich wollte das sehen. Kenny Omega ist natürlich auch in seiner Rolle so gut, ne? Also dieser leidende Veteran noch auf seinen letzten Metern der Karriere und diese Verletzungen auch, weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber als sie dann zurück zur die Rampe hochgegangen sind, wo er dann nochmal kollabiert ist und dann mussten sie ihm noch aufhelfen, so nach dem Motto, alles richtig gemacht. Also für solche Momente liebe ich Wrestling, bin ich ganz ehrlich. Ich liebe sowas, dass man solche Storyfäden aufnimmt, so Emotionen erzeugt. Das ist mir dreimal lieber als ein Schraubenzieher.
Ja.
Außer ich will eine Schraube gut machen.
Und jetzt natürlich hier die große Frage, was passiert mit dem Geld? Weil streng genommen haben die Bucks das ja gewonnen. Das heißt, hat das jetzt irgendwie hier Don Callis schon weggeschafft oder kriegt er hier irgendwie dann vielleicht von Tony Khan die Order? Ich kann mir auch vorstellen, das wird bei Being the Elite in den nächsten Wochen ein bisschen weiter erzählt, auch die Geschichte. Also auch das, muss ich ja sagen, hat mir jetzt in den letzten Wochen auch sehr gut gefallen. Diese Begleitung der Young Bucks und da hat man ja schon gesehen, auch wo das charakterlich hingehen wird. Zuletzt dieses, weiß nicht, ob du das gesehen hast, von wegen, wie dieses Konzept, wenn man zu anderen Leuten nett ist, dann sind die zu einem auch nett. Das funktioniert wirklich, das kann man machen. Ah, okay, ja, werden wir mal ausprobieren.
Ja.
Also, ja. Na, schöne Geschichte, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, und da bin ich sehr dankbar für. Tolles Wrestling, schnelles Wrestling, auch gerade diese Six-Man-Tags sind ja auch was AEW immer ausgezeichnet hat, gerade auch in Kombination mit den Young Bucks und wechselnden Teampartnern. Fand ich richtig gut, damit kriegst du mich. Und dann kommen wir hier in Richtung AEWs Women's World Championship. Chris Statlander gegen Mercedes Moné. Beide mit einem Special Entrance, Markus. Jetzt frage ich dich, welcher hat dir besser gefallen? Mercedes Moné mit ihren ganzen Jungs und diesem sehr, ja, gut, sehr muskulösen Menschen in der ersten Reihe, der die Bells gehalten hat.
Ja, also die muskulösen Jungs hatten wir ja schon. Beim Entrance von Chris Statlander musste ich tatsächlich kurz mal zurückspulen, weil ich hatte, die kam ja aus so einem, ich habe das zuerst gar nicht gesehen, habe nur gesehen, die kommt irgendwo raus. Das war im Prinzip so eine abgestürzte Raumkapsel oder ja, ein Raumschiff. Und ich hatte ganz kurz Angst, weil ich habe nur irgendwie gesehen, dass die so vom Boden wieder aufgestanden ist. Und ich dachte, war das jetzt gerade so eine Shockmaster-Nummer? Ist die gerade irgendwie rausgestolpert? Und habe dann aber gesehen, nein, die hat quasi hier so eine Vorwärtsrolle rausgemacht aus dieser Tür. Aber im ersten Mal, ich habe irgendwas wahrscheinlich gerade noch nebenbei gemacht, kurz. Und sehe plötzlich nur, wie sich irgendwie Chris Statlander, ich hatte sofort Shockmaster-Flashbacks, so mit, der steht hier gerade vom Boden wieder auf, und man dachte, hat jetzt, wenn jetzt noch uns da so einen Helm sich aufgesetzt hätte, aber ist offenbar alles so wie geplant verlaufen. Also ich fand das, ich konnte jetzt zwar nie mit dem Alien-Gimmick viel anfangen von Chris Statlander, aber ich fand das ganz, ganz putzig mit diesem Ding.
Ich habe noch nicht nachgeschaut, ob das mit irgendwas von DC eine Parallele gehabt hat oder ob es einfach nur ein Verweis auf dieses Alien-Gimmick gewesen ist.
Was gab es da, den Martian Manhunter oder irgend sowas, glaube ich?
Ich hab den letzten Superman noch nicht gesehen, also von daher, keine Ahnung.
Also ich kenne das aus der Supergirl-Serie tatsächlich, der Martian Manhunter war da irgendwie ein Charakter.
Ja. Charakter ist auch ein gutes Stichwort für Chris Statlander eigentlich. Das ist gerade noch so ein bisschen das Problem an ihr, was ja auch so ein bisschen schon mal in Media Scrum angesprochen worden ist, und da hat sie auch nicht so positiv drauf reagiert. Ganz frühe Geschichte ist ja eigentlich hier, dass Chris Statlander hier ihren 450 schon sehr, sehr früh im Match zeigen will und Mercedes Moné aber ausweicht und dann natürlich auf diesen Arm geht und dann auch wirklich lange Zeit dieser Arm wirklich die große Schwachstelle hier ist. Hat das für dich funktioniert, Markus, um hier quasi eine Art Chancengleicher, beziehungsweise auch gerade in Chris Statlander eher einen Nachteil zu bringen für dich?
Ja, also es war zumindest gut verkauft. Ich habe nämlich im ersten Moment dachte ich, vielleicht hat sie sich wirklich verletzt, auch weil Aubrey Edwards da sehr, sehr gut reagiert hat und dann auch, ja, sozusagen sie mal gecheckt hat, dann auch Mercedes, also zurück in den Ring gegangen ist, mit Mercedes gesprochen hat, die nochmal sozusagen zurückgehalten hat. Und das machst du ja sehr häufig, wenn wirklich eine echte Verletzung ist, dass du sagst, na Moment mal, wir müssen mal gucken, wie es hier weitergeht. Ja, spätestens als Mercedes dann mit einer Meteora rausgesprungen ist, war klar, okay, das ist eine geplante Verletzung. Ja, aber die hat sie zumindest sehr lange durch dieses Match auch gut verkauft und hat dann wirklich auch mit einem Arm nur gearbeitet, also war natürlich für die kleinere Monet durchaus eine Geschichte, wo die sozusagen ein bisschen Chancengleichheit gegen die größere, stärkere Gegnerin hergestellt hat, wobei sie ja die auch schon im Vorfeld in den letzten Wochen öfter mal attackiert hat. Also ich weiß jetzt nicht, das hätte vielleicht noch besser funktioniert, wenn bisher einfach immer nur Chris Statlander in diesen Engels gut ausgesehen hätte, nachdem die ja auch öfter mal attackiert wurde. Weiß ich nicht, ob es das wirklich gebraucht hat. Aber es war halt eine Geschichte, die man im Match halt noch miterzählen konnte.
Und sehr viel von Mercedes Monets Offense geht ja eben auch auf den Arm, ne? Also die hat sehr oft einfach diese Armhebel, Cross-Armbreaker, den Crossface und so weiter und so fort. Das geht alles auf den Arm. Das hat für mich ganz gut funktioniert, weil so die erste, ich sag mal so, die erste Hälfte des Matches wurde sehr stark dominiert von Mercedes Moné und natürlich noch gekrönt, Markus, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, von den 14 Supplessen. Ich kann es jetzt schlecht in Tres Amigos umrechnen, weil ich einfach sehr, sehr schlecht in Mathe bin und 14 durch 3 ist mir zu kompliziert. Aber wie hast du es gesehen? Weil ich muss sagen, die beiden hier sind in meinen Augen das größte Opfer, was so diese falsche Match-Aneinanderreihung bei diesem Pay-Per-View angeht. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass ich hier für sehr, sehr viel gar nicht interessiert worden ist, was das Publikum angeht. Auch für die 14 Suplex nicht.
Also es wäre 4,67 wäre es tatsächlich, wenn man es rechnen würde. Ja, war natürlich einerseits ein Tribute an Eddie Guerrero, weil da hat sich jetzt auch in der letzten Woche zum 20. Mal der Todestag gejährt. Und es waren sozusagen, also zunächst haben sie mal so, okay, sie macht irgendwie 3 Amigos, 4 Amigos, 5 Amigos, ja, vielleicht will sie 10 Amigos. Und dann hat irgendjemand, ich glaube Excalibur, wahrscheinlich war es auch irgendwie so kommuniziert im Vorfeld, der gesagt hat, vielleicht macht er jetzt irgendwie 14 Amigos, also 13 sozusagen für jeden Gürtel, den sie hat, plus nochmal für den 14., den sie da gewinnen will. Ja, gab dann, also war natürlich schon eine Leistung, also natürlich auch, wenn der andere mitgeht, aber 14 Suplexes in Folge zeigen, war natürlich cool und die Crowd hat auch entsprechend hier applaudiert, obwohl Mercedes eben hier ein Heel ist. Aber kein Cover, Frog Splash geht daneben, auch weil Statlander hier sozusagen mit ausgestrecktem Fuß ins Gesicht tritt und schafft dann tatsächlich hier einen einarmigen Spinning Fisherman's Buster nochmal für einen Nearfall anzubringen. Also die Sequenz war schon ganz gut, hat mir schon ganz gut gefallen.
Ich fand das, also ich sag's mal ganz ehrlich, ich fand das war ein sehr, sehr gutes Match dabei mit sehr vielen Anspielungen. Wir haben jetzt zum Beispiel später auch noch den Top Rope Brainbuster. Gutbuster gesehen, der ja, oder Ripbreaker, was auch immer, was ja so eine Anspielung auf den Dean Malenko gewesen ist, natürlich, also diese große Geschichte, da vielleicht sogar Dean Malenko gegen Eddie Guerrero, die ja gerade zu ECW-Zeiten so die Matches abgeliefert haben, WCW auch. Ich fand das Match war toll, aber um nochmal darauf zurückzukommen, das Publikum war hier gar nicht drin.
Ja, also irgendwie, vielleicht waren die auch draußen nach, ja, jetzt muss man mal sagen, was hatten wir? Wir hatten jetzt im Prinzip das Gauntlet, dann hatten wir die zwei Blutmatches, dann hatten wir eigentlich so das Party-Match mit den Young Bucks.
Die Emotionen, die.
Also ich glaube, dass die Leute dann einfach auch schon irgendwann mal müde waren und ja, also ich fand es qualitativ, war ein tolles Match, mir hat es sehr gut gefallen, aber ich glaube, die Leute waren dann irgendwann schon fertig zu dem Zeitpunkt.
Das fand ich halt hier so wirklich sehr, sehr bitter. Und ich glaube, das hätte man verhindern können, indem du die Matches anders gereiht hättest.
Und ja, das habe ich mir auch gedacht. Und man ist halt, dadurch, dass man das ja doch sehr stark forciert mit, das ist der Titel, der World Title der Frauen, der World Title der Männer, will man die, glaube ich, auch möglichst an die Main-Event-Position bringen. Aber ich hätte auch gesagt, also wenn du das Match zu einem anderen Zeitpunkt bringst, dann ja, sind vielleicht noch die Reaktionen ein bisschen anders.
Ja, ich finde, das hat dem Match geschadet. Ich finde, da halt keine wirklich, also ich glaube, Chris Statlander hat eh so Probleme, was so die Akzeptanz beim Publikum angeht. Und Mercedes Moné ist halt hier. Entsprechend ist es halt hier ohnehin schon für die beiden schwierig gewesen, aber dann auch dem Folgen, was davor passiert ist, ist halt unmöglich für die beiden. Und das ist dem halt von den Publikumsreaktionen gar nicht gerecht geworden, was die beiden geliefert haben. Und das finde ich schade für die beiden. Weil, Markus, das muss man jetzt nochmal sagen, also wir können es ja mal so Richtung Schlussphase schauen. Natürlich hat sich dann Chris Statlander irgendwann wieder zurückgekämpft, hat zwar auch den Arm noch immer wieder verkauft, aber er hat natürlich dann nicht immer mehr ganz die große Rolle gespielt. Ich habe es gerade angesprochen, dieser Top Rope Gutbuster, den wir da gesehen haben. Und noch auch dieser Versuch quasi von dem Saturday Night Fever, den wir dann ja auch schon zwischendrin mal gesehen haben, wo sie ja quasi durchgerollt ist. Da hat man sich viel überlegt, was so die Dynamik der beiden angeht, oder?
Absolut, das weiß man. Vielleicht war auch Dean Malenko sogar der Agent in dem Match.
Möglich, ja.
Ja, also es gab dann ziemlich zum Ende gab es nochmal einen Package-Pile-Driver von Statlander. Da hat Mercedes Moné nochmal ins Seil greifen können. Ja, und dann haben sie halt, dann gab es noch ein paar Hin- und Her-Konter-Geschichten. Ja, und schließlich gab es den Saturday Night Fever und den klaren und sauberen Pin. Das heißt, Chris Statlander, Tony Storm besiegt, Mercedes Moné besiegt, also eigentlich zwei größten Namen. Ich weiß nicht, ob sie sich wirklich schon wie der größte Name bei den Frauen jetzt anfühlt. Also leider immer noch nicht. Aber von dem, was
schüttel
man...
Schüttel den Kopf für die Podcast-Hörerinnen und Hörer.
Also mit dem, was man hier gemacht und versucht hat, hat man sie auf jeden Fall ganz klar in diese Richtung gebracht. Und ja, jetzt hat man es auch gesagt, also Mercedes Moné zweimal verloren, und zwar zweimal wirklich in World-Title-Matches. Einmal gegen Tony Storm, einmal hier gegen Chris Statlander. Das heißt, wird wohl auch irgendwann die Geschichte sein, wo dann doch Mercedes Moné auch den AEW World Women's Title gewinnen kann. Aber jetzt bis auf weiteres mal Chris Statlander als Champion. Und auch da natürlich die Frage, weil jetzt haben wir einerseits die Tag-Team-Matches, die wir hier haben werden. Mercedes, Tony, jetzt beide ihre Chancen gehabt. Das heißt, die nächste Frage ist auch, wie geht's weiter? Wer wird hier neuer Challenger auch für Chris Statlander werden?
Schauen wir mal. Ja, gutes Match, sehr gutes Match der beiden Frauen. Ich fand das Finish ein bisschen plötzlich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also es ging irgendwie so, gefühlt war man noch nicht so an der Spitze der Dramatik angekommen, was vielleicht auch an den etwas ungleichen Publikumsreaktion gelegen hat. Aber für mich kam das dann doch nicht ganz so on point, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber trotzdem, der Rest des Matches war top. Das kann man absolut so machen. Ja, und wie du schon gesagt hast, ne? Ich habe ja die Theorie aufgestellt, dass Mercedes jetzt so verzweifelt ist, dass sie erstmal die Bells na Chris Deathlander entgegenwirft und sagt, hier, mach damit, was du willst. Ich will dein Belt haben. Weißt du, so, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie eine Mercedes Moné noch an ihr Rematch drankommt, um die AEW Women's Championship.
Ja, also das vielleicht, ich meine, wir haben zuletzt ja auch wieder gehört von Tony Khan, dass er gemeint hat, also Britt Baker möchte ja doch gerne auch mal wieder zurückbringen. Das wäre für mich jetzt eigentlich so der letzte große Name, den wir noch irgendwo haben, den wir dann noch in so ein Titelgeschehen reinbringen kann. Ansonsten, ich meine, für mich ist immer Willow Nightingale, wäre für mich auch eine Kandidatin, die, glaube ich, auch immer noch mehr over ist als Chris Deathlander.
Auf jeden Fall,
Wo man ja auch immer wieder sozusagen diese Geschichten hin und her erzählt. Aber die ist ja derzeit auch noch, also gucken wir mal, wie es jetzt auch mit den Tag-Team-Matches weitergeht, wer vielleicht noch eine Kandidatin für mich wäre, weil sie die auch als Monster und Killer präsentieren, wäre vielleicht noch eine Marina Shafir. Aber ja, werden wir mal gucken, also Richtung World's End, wie es da dann weitergeht.
Genau, World's End übrigens als kleiner Hinweis am 27. Dezember, also wirklich dann kurz vorm Jahreswechsel. Ja, aber Markus, und dann haben wir ja diese angesprochene Promo gehabt mit Don Callis und einigen seiner Leute aus der Family, nämlich erstmal mit Okada, Takeshita und Hechicero, die hier mit dabei sind. Das war manchmal ein Don Callis, der sehr zufrieden darüber ist, weil man hat ja schließlich $1 Million gewonnen. Hechicero hat ja auch die ganze Zeit so einen Sportsack da im Arm gehalten. Aber Okada und Takeshita sind nach wie vor nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Der eine wirft dem anderen vor, hier, du warst ja gar nicht erst da für unser Match und du hast es verbockt. Und der andere wirft dem anderen vor, dass er halt eben hier ihn getroffen hat und sowas. Callis sagt dann, ja, übrigens, Okada wird natürlich seinen Titel hier beim Continental Classic Tournament verteidigen. Und dann sagt Takeshita, ach, weißt du was? Ich bin auch dabei. Ich bin auch beim Continental Classic dabei. Und dann kommt noch ein Dritter hier mit in den Bunde, Markus, der auch nicht zufrieden ist, wie es gerade in der Family läuft.
Genau, also Kyle Fletcher kam dann und war auch sozusagen von beiden enttäuscht. Er sagte, erzähl dir mir von Proto Kader und Proto Shida und wo wart ihr denn? Also keiner von euch beiden war jetzt da und hat mir geholfen in mein Match gegen Mark Briscoe. Aber das macht nichts. Also ich werde nicht lang ohne Gold sein, weil ich bin nämlich auch im Continental Classic. Das heißt, wir haben hier 3 Leute und natürlich, also Don Callis, die schleimigste Schnecke im ganzen Land, lässt sich das natürlich da anmerken und sagt, das ist ja fantastisch. Wenn 3 Leute dabei sind, haben wir natürlich die besten Chancen, dass einer aus der Don Callis Family tatsächlich hier auch als Sieger hervorgeht. Also für Don Callis ist ja alles fantastisch. Hat er auch am Anfang gesagt, ja, Okada und Takeshita werden das beste Tag Team bei AEW sein, wenn sie sich endlich mal zusammenraufen. Also er hat da immer noch... Manche Leute haben mir gesagt, gab schon die Theorie, ob das so eine Art Donald Trump-Gimmick ist, weil alles ist great, alles ist großartig und er hat immer sehr große Delusionen, denen er sich hingibt. Also ja, schauen wir mal. Aber mit denen, also wenn das schon mal 3 Leute sind im Continental Classic, werden wir natürlich auch gucken müssen, wer da in welchem Block ist. Also zumindest 2 der 3, wenn nicht alle 3, werden ja auch in einem Block sein müssen, weil wir haben ja nur 2. Bin ich sehr gespannt. Also Continental Classic, muss ich sagen, bin ich durchaus gehypt wieder für dieses Jahr.
Ja, Continental Classic hat in den letzten Jahren immer abgeliefert und ist einfach ein geiles, pures Wrestling-Turnier, ne? In Anlehnung an den G1 Climax. Und da habe ich auch sehr große Lust drauf. Und jetzt mal gucken, wie wir hier beim AEW World Championship Match rauskommen. Das ist ja der Main Event gewesen. Es war natürlich ein Steel Cage Match und angetreten sind Hangman Adam Page und Herausforderer Samoa Joe. Natürlich der Käfig gemacht, damit niemand eingreift und es gab natürlich nur Pinfall or Submission, kein DQ. Und nachdem wir ja schon 2 Blutmatches gehabt haben, hat man sich hier auch nicht lange damit aufgehalten, Markus, dass es kein Blut gibt, weil ich glaube, nach 1 oder 2 Minuten flog Samoa Joe hier einmal in den Käfig und dann war schon die erste Platzwunde geöffnet. Und als ob das nicht reicht, muss dann der gute Adam Page auch noch seinen Stiefel ausziehen und auch noch mit dem Stiefel da einen über Kopf drüber hauen. Ey, das ist doch nicht nett.
Ja, also das haben wir gehabt, aber ich bin jetzt ein bisschen verwundert, dass du als Video- und Computerspielexperte noch nichts zur Entrance von Adam Page gesagt hast. Das war nämlich jetzt hier, hat Tony Khan noch gesagt, man hat sich da die Rechte kurzfristig sichern können. Es war hier nämlich American Venom von einem Red Dead Redemption Spiel als als neue Musik. Nachdem ich das Spiel nicht gespielt habe, habe ich mir zuerst gedacht, was ist denn das? Warum haben wir hier nicht die Adam Page Musik? Aber offenbar, ja, waren sie da sehr happy, dass sie sich den Song da kurzfristig noch gesichert haben.
Ich bin nicht der allergrößte Red Dead Redemption Fan, darf ich das sagen, weil ich das Gunplay immer ganz furchtbar fand.
Red Dead gab es auch in dem Match für eine butterweiche Überleitung. nein, also es gab zunächst mal, genau, Samoa Joe hat sehr schnell geblutet und es hat dann auch nicht sehr lange gedauert, bis der Hangman geblutet hat. Also man hat sich hier mit der Blutgeschichte auf jeden Fall schön weiterentwickelt.
Ja, und das hier war wirklich ein hart geführtes Match einfach der beiden, muss man hier mal ganz klar so sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass es fancy gewesen ist oder sonst irgendwas, sondern es war halt wirklich dieses Standard-Heavyweight-Match der beiden, wie ich finde, mit einer gesunden Härte und viel Aggressivität von beiden Seiten. Ich finde, das hat man hier gut dargestellt. Wie gesagt, Joe ist als erstes in den Cage gegangen, ist aber natürlich dann auch später zurückgekommen. Hat dann auch zum Beispiel einen schnellen Power Slam gezeigt, also Samoa Joe, für eine 2, wie du schon gesagt hast. Auch Adam Page hat dann ja irgendwann angefangen zu bluten. Und ja, es wurden dann ja auch die Coquina Clutches ausgetauscht. Also das war ja nicht nur so, dass Samoa Joe den ansetzen wollte, sondern auch einen Adam Page hat ihn ja einmal hier mit dessen eigenen Move quasi zu Boden gebracht, ehe es dann ja auch später noch für den Muscle Buster hier geben sollte, aus dem sich aber zum Glück Adam Page dann befreien konnte. Und dann, also ich finde dieses Match, das ging ja A nicht so lang. Wir kennen ja gerne mal so.
Da waren 16 Minuten, glaube ich, waren es nur. Also es war wirklich.
Für AEW-Verhältnisse ist das ziemlich kurz.
Für einen Main Event ist es sehr kurz, ja.
Ja, und deswegen ist man so gefühlt nach 10, 12 Minuten ist man da ja auch schon in die Finish-Phase mehr oder weniger reingekommen und die wurde ja mehr oder weniger eingeleitet. Da gab es ja erstmal diese Sunset Flip Powerbomb von Adam Page und danach haben wir ja schon einen Shibata gesehen, der hier als erstes eingegriffen hat, aber erstmal noch nicht ganz so erfolgreich gewesen ist.
Genau, weil Shibata wurde hier von Eddie Kingston, also der wollte hier den Käfig hochklettern, da ist Eddie Kingston gekommen und ist mit dem mal weggebrawlt. Das heißt, du warst sozusagen hier mal ein Op weniger. Dann im Ring, der Kamerashot hat das, glaube ich, nicht so gut erwischt, aber da ist Joe dann mit Paul Turner, mit dem Referee, zusammengestoßen. Absichtlich, unabsichtlich, weiß man nicht. Ja, und Page hat hier dann gleich mal den Dead Eye gezeigt, hat sozusagen einen Pin, wo die Leute auch bis 10 sogar durchgezählt haben, aber kein Ref da. Dann kam hier Powerhouse Hobbs raus, hat einfach mal hier die Kette vom Schloss abgerissen. Also der kann sich hier noch, ich habe das letztens mal wieder, glaube ich, erzählt, Otto Wanz, dadurch, dass es Berufsringer nicht fürs österreichische Finanzamt gab, war dann die Berufsbezeichnung, glaube ich, Feuerschlucker und Kettenreißer. Okay. Das war nämlich irgendein so ein Zirkusberuf, den gab's. Ja, also Powers Hobbs tritt hier in die alte Catch-Tradition der Kettenreißer, hat sich hier den World Title geschnappt, wollte ich hier dann Adam Page mit dem Titelgürtel auch niederschlagen. Adam Page, ja, wirft ihn in den Käfig und dann gibt's einfach den Tritt zwischen die Beine. So kriegst du auch einen Kettenreißer sozusagen ein bisschen unter Kontrolle. Ja, Joe nutzt das Ganze für einen Coquina Clutch. Page bringt ihn aber sozusagen rückwärts da in diesen Turnbuckle. Da hat Joe vorher den Ringpolster runtergerissen. Die Tür ist immer noch offen, da kann er sozusagen raus, kann den Buckshot Lariat sogar durch diese Tür, durch diesen Platz, der da ist, zeigen. Referee ist immer noch down und dann kommt hier Hook raus. Also Eddie Kingston haben wir schon gehabt, jetzt kommt Hook. Ja, läuft hier mal zu Paul Turner hin, sagt auch, los Paul, aufwachen, komm. Ja, schnappt sich dann aber hier den Titelgürtel und wer hätte es gedacht, schlägt hier Adam Page mit dem Gürtel nieder. Jacke auf, er hat ein Ops-Shirt an, das heißt die ganze Zeit wohl in seiner alten Fraktion noch gewesen. Es gibt den Muscle Buster auf den Gürtel, Referee wacht wieder auf und wir haben einen neuen AEW World Champion.
Eine große Überraschung hier, ne? Durch Hook holt sich Samoa Joe zum zweiten Mal die AEW World Championship. Es wird ordentlich gefeiert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir einen Titelwechsel bekommen, Markus, du?
Nein, gar nicht. Und jetzt gibt es also dadurch, dass das Match auch so kurz war und auch aufgrund der Szene, über die wir gleich sprechen werden, nach dem Match, gibt es auch schon Gerüchte, dass vielleicht der Hangman ja verletzt ist und dass man deswegen sozusagen hier nochmal einen Titelwechsel gemacht hat. Hook jedenfalls umarmt hier Joe, die Ops und auch diese Ops-Dojo, das wir zu Beginn der Sendung schon erwähnt haben, die sie da in der Pre-Show kurz vorgestellt haben. Ja, die kommen hier, feiern im Ring, aber dann geht das Licht aus und es ist Sting. Nein, es ist nicht Sting.
Der Mond ging auf und das Haus brannte, muss man sagen hier.
Ja, genau. Also das Haus und wer ist sozusagen hier der Inhaber des brennenden Hauses und ja, war jetzt ein paar Monate aufgrund von einer Knie-OP außer Gefecht. Prinz Nana ist wieder da, ist aber nicht der Challenger von Samoa Joe, sondern sagt hier, we're in the money, my friend, whose house? Und ja, auch hier mit neuer Musik und neuem Entrance, Swerve Strickland kommt zum Ring.
Man muss erstmal sagen, dass sie erstmal den Entrance verballert haben. Also ich glaube, wenn der
in der Aufzeichnung... Das Licht ging irgendwie zweimal aus.
Ja, irgendwie haben sie da die Cue falsch gesetzt. Also irgendwas hat da nicht funktioniert. Deswegen kam auch dieser Satz von Prinz Nana, der kam auch zweimal. Es war ein bisschen bitter. Ja, auf jeden Fall, Swerve ist wieder da. Wir haben ja auch so ein bisschen drüber spekuliert, wer könnte zurückkommen, Swerve oder MJF. Es ist Swerve und wir kennen die Geschichte von Swerve und Adam Page. Das ist ja auch das, was man hier gerne als Background quasi hier mit reinbringt. Und die Ops und auch Joe hat erstmal gesagt, so Leute, alle mal hier zurück. Hier Swerve, dir gehört der Adam Page, schnappen dir und machen fertig. Aber hat er dann nicht gemacht, sondern hat dann ja schlussendlich die Ops-Jungs, und dann meine ich hier die Dojo-Jungs, erstmal attackiert, während sich die richtigen Ops dann einfach auf die Rampe zurückgezogen haben, während dann ja Swerve hier einen nach dem anderen auseinandergenommen hat. Da wurden Arme gebrochen, da wurden Housekicks verteilt und so weiter und so fort. Also das war schon House-Call-Kicks heißen sie ja, verteilt.
Ja, und der Hangman ist dann beim letzten, ist dann auch der Hangman wieder erwacht, hat auch nochmal einen von denen umgehauen. Und ja, letzte Szene waren sozusagen hier Hangman und Swerve Strickland Seite an Seite im Ring, die sozusagen hier den Stare-Down mit Samoa Joe sich liefern. Das heißt, ja, werden wir mal gucken, gibt es jetzt irgendwie ein Number-One-Contenders-Match, bekommt Swerve dann Titel-Match, kriegen dann Three-Way, ist der Hangman verletzt? Kommt MJF irgendwann wieder zurück? Also ja, für mich ein bisschen eigenartig, weil ja der Titelgewinn vom Hangman doch sehr lange aufgebaut war. Das heißt, diese Theorie, dass der vielleicht verletzt ist, wird für mich vielleicht schon Sinn machen. Aber da werden wir sicherlich in den nächsten, ich denke mal, 1 bis 2 Wochen, werden wir da Klarheit haben, wie es da auch weitergehen wird.
Genau das. Ja, und damit ging dann auch die Show hier off-air. Und ja, Markus, das müssen wir natürlich mal hier das Resümee ziehen auf knapp wieder 6 Stunden Wrestling, die wir hier gesehen haben, also 6,5 mit Pausen abzüglich. Wie bist du hier aus der Show rausgegangen? Wir brauchen eine Bananenwertung, 1 bis 8 Bananen.
Ja, eine Bananenwertung. Also ich fand die Show gut. Ich fand sie nicht so gut wie schon einige andere AW-Pay-Per-Views in dem Jahr. Ich meine, AW Pay-Per-Views sind, kann mich nicht erinnern, dass mal einer schlecht oder enttäuschend gewesen wäre. Ja, ich versuche es mal gerade irgendwie zusammenzukriegen.
Markus Math, meinst du?
Ja, so ungefähr. ja, ich würde mal sagen, die Reihenfolge hat mich halt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich will jetzt, es ist immer schwierig, weil die Show war gut, die war wrestlerisch gut. Ich will nicht zu niedrig gehen, weil ich belohne gerne, wenn mich eine Show gut unterhält und mir gutes Produkt zeigt. Und
der Markus ringt gerade mit dem Job hier. Ihr hört das hier. Also er kämpft gerade. Er kämpft mit den Bananen.
Ja, ich versuche gerade irgendwo, ich pendel mich gerade irgendwo zwischen 6 und 5,5 ein, aber ich gebe im Zweifel. Ich gebe im Zweifel 6, weil ich noch nicht genau weiß, was es mit diesen, also der Main Event und dieser schnelle Titelwechsel von Adam Page weg, den hätte ich normalerweise abgewertet, aber nachdem ich nicht weiß, ob der nicht doch verletzt ist, kriegen sie mal den Benefit of the Doubt und außerdem freue ich mich auf den Continental Classic mit Okada und Takeshita, den wir dann hier auch und Kyle Fletcher, den man hier aufgebaut hat, dann bleibe ich bei den 6 von 8.
Mann ey. Ja, ich gehe da mit. Also ich fand das wrestlerisch war das ein sehr, sehr guter Event. Also da haben wir kein schlechtes Match eigentlich auf der Main Card gehabt. Und auch die, also mal jetzt Hook und Eddie Kingston gegen die Workhorsemen war auch kein schlechtes Match. Das davor mit Big Boom und so, das war auch nicht schlecht. Das war halt unterhaltsam so. Also von mir kriegt diese Card vor allem deswegen Abzug, wie du gesagt hast, für die Art und Weise, wie teilweise die Matches angeordnet gewesen sind, dass Matches sich gleich angefühlt haben. Für teilweise Logiklöcher, die wir gehabt haben, und dafür, dass auch die Crowd teilweise nicht wirklich geholfen hat, manche Matches ein bisschen anzuheben. Ich finde, dass Chris Deadliner gegen Mercedes Moné hat massiv drunter gelitten. Und so bin ich auch beinahe, also ich habe vorher auch überlegt, was gebe ich. Ich habe auch geschwankt zwischen der 5,5 und der 6. Und deswegen bin ich auch bei einer großzügigen 6, weil das Wrestlerisch hat mich unterhalten, auch wenn mich natürlich diese Blutmatches, dass man die beiden hintereinander gebracht hat und ich dann eine 40-Minuten-Massaker hintereinander habe, finde ich halt ein bisschen übertrieben, aber na gut. Das ist halt so, wie es ist. Und der Main Event, da haben wir natürlich auch in der Vergangenheit schon größere, spektakuläre Main Events gesehen. Ich bin auch ehrlich, ich fand den Turn von Hook, ja, war irgendwie da, aber hat mich das jetzt emotional gekriegt? Nee. Und natürlich ist dieser Turn auch durch das Comeback von Swerve. Niemand hat über Hook gesprochen, oder? Im Nachgang, sondern alles war Swerve und Hangman, ja, im Endeffekt.
Ja, und das ist halt für mich ist ein bisschen auch die Frage, also was macht man jetzt aus diesen Storyline-Strängen, die man jetzt aufgemacht hat? Kriegen wir so eine Art Avengers Endgame irgendwann? Also werden jetzt irgendwie noch der Hangman, wird der auch wieder zurück zur Elite finden, oder ist den anderen dreien das jetzt eigentlich egal, dass der da gerade betrogen wurde? Weil ich finde es fast schade, dass wir Blood and Guts hatten, weil ich glaube, wenn du irgendwie jetzt so eine wiedervereinigte Elite plus Swerve Strickland gegen irgendwie die Ops oder irgendwie eine Combo aus Ops und Don Callis Family oder so machst, hätte mich das wahrscheinlich mehr abgeholt als die Death Riders Conglomeration Geschichte. Also ich sag mal, da ist durchaus Potenzial da, jetzt aus diesen Geschichten irgendwie was weiter zu erzählen. Und bei WWE zum Beispiel sind wir es jetzt mittlerweile ein bisschen gewohnt sogar, dass da jetzt auch einzelne Storylines miteinander verwoben werden. Und das würde mich natürlich bei AEW auch freuen, wenn man da dieses, sagen wir mal, sehr große Potenzial an Geschichte und Backstories, das man mittlerweile hat, wenn man aus dem ein bisschen jetzt auch wieder was machen würde.
Ja.
Und ja, wie gesagt, MJF wird, schätze mal, auch mal wieder eine Rolle spielen, wenn er wieder da ist.
Ja. Also auf jeden Fall von dieser Card, die wir jetzt hier gesehen haben, ganz klare Empfehlung für eigentlich die Tag-Matches, also von mir zumindest, ne? Also das AEW World Tag Team Match, absolut fantastisch. Das One-Million-Dollar-Trios-Match habe ich geliebt für die Emotionen und auch die beiden Gimmick-Matches, wobei ich sagen muss, ich fand Mark Briscoe gegen Kyle Fletcher noch stärker als Kyle O'Reilly gegen John Moxley. Kann man sich aber auch anschauen, so ist es nicht. Und auch Chris Deadliner gegen Mercedes Moné war auch ein gutes Match, aber ich glaube, da werden viele so ein bisschen verloren gehen, weil da eben so die Emotionalität nicht drin ist, weil die Crowd nicht so 100% hinter Chris Deadliner steht. Und das ist halt sehr bitter für einen Babyface-Champion. Markus, absolut, möchtest du abschließend noch was sagen?
Ja, also vielleicht ganz kurz noch, also beim Scrum ist nicht unglaublich viel passiert. Es waren Mark Briscoe, es war Big Boom AJ, es waren Chris Deadliner, sozusagen die Gäste, die haben jetzt alle nicht unglaublich Spannendes erzählt. Also für alle Figurensammler soll eine Big Boom AJ Actionfigur geben.
Na endlich, ich habe schon, es steht so groß in meiner Liste für Weihnachten.
Ich habe es mir auch gedacht, ja. Ja, und Chris Deadliner hat sozusagen gesagt, also sie sieht diesen Underdog-Stempel, der da immer noch anhaftet, als Beleidigung, haben wir auch schon kurz gesprochen. Kurz Richtung Continental Classic, also Tony Khan hat gesagt, Kyle O'Reilly wird nach den Angriffen hier wohl nicht dabei sein. Hat sich nochmal Beileid bekundet, sowohl für Bob Caudle, den haben wir im Magazin angesprochen, wie wir im Magazin unterschlagen haben, ist George Tahinos. Das war ein sehr berühmter Wrestling-Fotograf bis zurück auch in die ECW-Zeiten. Die sind beide leider verstorben, gab übrigens auch einen leeren George Tahinos-Stuhl mit seinem Namen drauf, weil der war auch aus der Gegend, also der wäre wahrscheinlich ansonsten auch bei dieser Show sicherlich dabei gewesen. Ja. Den hat aber gesagt, das Teilnehmerfeld, er hat eine sehr konkrete Vorstellung und wir werden Anfang der Woche, wird das bekannt gegeben werden, also wahrscheinlich noch vor Dynamite, weil da geht's ja auch schon los. Ja, hat ihm gesagt, also TV-Pay-Per-View-Leistungen ist er sehr zufrieden und er ist auch, also er geht sozusagen sorglos, wenn wir es auch im Magazin angesprochen haben, in die Zukunft Richtung Warner Brothers Discovery Verkauf, da ist er grundsätzlich guter Dinge und sehr entspannt. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber das waren so die wichtigsten Dinge, die da beim Scrum passiert sind.
Genau. Sehr entspannt gehen wir auch in die Zukunft, oder Markus?
Ja, also zumindest bis zu World's End. Da gibt's wieder eine längere Nachtsession. Vielleicht ist dann hoffentlich David auch wieder genesen bis dahin. Dann hätten wir zumindest geplant, dass wir hier wieder in gewohnter Konstellation sind, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir wieder mal einen, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal gemeinsam einen AEW-Pay-Per-View, wir haben ein paar Mal WWE-Shows, WWE-Pay-Per-Views gemeinsam gemacht. AEW weiß ich jetzt gar nicht. Das heißt, es ist ein bisschen mit David eingefahren die letzten Jahre. Aber ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also sollte David aus irgendwelchen Gründen mal wieder ausfallen, dann sehr, sehr gerne auch wieder in der Kombination.
Ich hoffe, dass David nicht bis Ende Dezember kotzen muss, weil dann haben wir echt ein Problem bei ihm. Aber nein, wir gehen auch entspannt natürlich hier in die Survivor Series Woche. Bei uns geht es natürlich weiter im Programm mit der Preview zur Survivor Series. Die erscheint am Mittwoch und dann die Review dann eben ähnlich wie jetzt hier der Review-Podcast am Sonntagabend. Und ansonsten natürlich dazwischen noch jede Menge. Wir haben die Ruthless Reviews wieder am Start und wir haben auch natürlich das Magazin am Start. Und auch da nochmal der kleine Verweis, schaut bei Holy und der Black Week vorbei. Und ja, nicht zu vergessen, schaut auch bei Headlock und der Black Week vorbei, nämlich patreon.com/headlock.de und da findet ihr uns dann eben auch. Und mir bleibt dann gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.